Du, Andi.
Ja, Thorsten. Was machst du da?
Ein tiefenentspannter, in der Höhe verdienter Heimsieg gegen Braunschweig.
Ungefährdet, hast du noch vergessen.
Ja, außerdem esse ich Wurst auf dem Weihnachtsmarkt.
Ich betrachte die Schalkurio. Passt ja, ist ja schließlich
Wir haben ja ein konspiratives Treffen mit Dominik.
Schalzeit. Dann reden wir noch mit unserem Gast und Schalke-Insider Daniel für die Vorschau auf unseren nächsten Gegner.
Komm, Schnapsi, der!
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 63. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
Der Andi, auch ich begrüße euch. Folge 63 unseres Podcasts, bei dem ich ja immer gerne sage, der ist so wertvoll wie ein kleines Steak.
80er Jahre Werbung Referenz. Da weiß ich natürlich sofort, dass die Milchschnitte, glaube ich, gewesen, oder?
Nee,
Nee, Fruchtzwerge, Fruchtzwerge.
Fruchtzwerge,
Ah,
Fruchtzwerge.
ja, von Jarret.
So wertvoll wie ein kleines Steak, ja.
Diese Aussage wirft so viele Fragen auf, die wir aber an dieser Stelle
Wie
leider
groß ist
nicht,
ein kleines Steak?
genau, die wir an dieser Stelle leider nicht beantworten können. Aber du darfst eine Frage stellen, die ich dir beantworten kann. Also erstmal die erste typische.
Warte, da fällt mir spontan ein. Thorsten, was trinkst du denn da?
Das ist jetzt tatsächlich für die Leute gar keine Überraschung mehr. Hast du ihn auch vorliegen jetzt, dass wir gemeinsam
Ich habe
probieren
ihn gerade
können?
eben. Also, gib mir eine Sekunde.
Ja.
Ich eile.
Denn ich trinke hier Justus Jungle. Ja, Justus Jungle. Eigentlich müsste es doch Justus Jungle Juice heißen. Aber der fehlt hier gerade. Orange Passionsfrucht. Der dritte der drei Fragezeichen Vitamindrinks. Der mit, ich glaube, ähnlichen Zahlen aufwertet wie die anderen beiden. Also ich sehe hier 3, ist das eine 8 oder eine 9? 3,9
Kurz im
Gramm
Westflügel.
an Zucker, aber ansonsten, ja, das Übliche. Und da die ersten beiden mir zumindest mal nicht geschmeckt haben, bin ich gespannt, ob das bei Justus Jungle. Ich habe eben schon gesagt, der Juice fehlt irgendwie. Also die 3 J hätte man ja wohl machen können, ob das hier anders ist. Also Wohlsein, orange
Ja, cheers.
Passionsfrucht. Nein.
Nee. Ach, Leute.
Auch dieser Drink ist eher teuer und wenig schmackhaft. Also auf der einen Seite ist es natürlich zu begrüßen, dass da wenig Zucker drin ist. Aber man merkt, es geht auch ein bisschen auf den Geschmack. Es hat ein leichtes Orangenaroma, Passionsfrucht, naja, weiß ich jetzt nicht. Also ein leichtes Orangen-Limo-Aroma.
Passionsfrucht ist Maracuja, ne?
Es ist eine sehr gläubige Frucht, die in der katholischen Kirche, wie man ja auch hier im Hintergrund hört,
Ja.
eine wichtige Rolle spielt. Darum läuten auch die Glocken, weil wir
Ich glaube, es ist
jetzt.
Maracuja und das mag ich generell sehr gerne. Ich esse gerne zum Frühstück eine Maracuja, auch wenn sie so schleimig kernig ist.
Ja, ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das hier wirklich nach Maracuja schmeckt.
Ein ganz bisschen.
Ja, ein bisschen mehr nach Orange, aber. Also, wir haben die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen-Drinks jetzt überstanden. Wir sind mit allen nicht so wirklich happy, aber wir kriegen unfassbare Vitamine, die hier mit drin sind. Quad C und B3 und B6 und
Und
Magnesium.
Niacin und alles drin,
Der berühmte Vitamin Magnesium. Ja. Und ich dachte, es sei ein Metall.
ja. Wenn ihr eine gute Idee habt, welche Drinks Thorsten und ich noch verköstigen können.
Och, ich hab noch einiges, so ist nicht.
Na gut, okay. Dann nehme ich diesen Aufruf jetzt zurück und mache den später, wenn Thorsten nichts mehr hat.
Ja, mal sehen, wann dieser Tag kommen wird, aber ich glaube, für dieses Jahr bin ich versorgt.
Na gut. Sind ja nicht mehr so viele Folgen.
Eben. So. Heute ist Folge 63. Wir berechnen die Quersumme und könnten daraus folgende Rückennummern bauen: die 9, die 18, die 27, die 36, die 45, die 54.
Ja, ich hab's mir einfach gemacht.
Ja.
Ich habe die 9 genommen und es ist ein bisschen langweilig, aber ich sag mal, die Folge heute ist pickepacke voll, deswegen können wir es kurz halten. Also der Spieler kam, seine Profikarriere begann er in Gent, war dann in Beerschot, in Kortrijk, dann wieder in Gent, in Truiden, in Lüttich, von dort zur Fortuna gekommen. Und von der Fortuna dann, ja, jetzt wirst du es dann wissen, ist er dann zum FC Schalke 04 gewechselt. Von dort aus nach Anderlecht, Samsunspor und zum KV Mechelen.
Was?
Was? Ein Spieler mit der Nummer 9, der von Fortuna nach Schalke gewechselt ist.
Ach so, natürlich. Ja, ja. Und knipst ohne Ende in den letzten Wochen. Benito Raman natürlich.
Genau, da wir schon im Zuge seiner möglichen Verpflichtung im Sommer ja auch etwas intensiver über ihn gesprochen haben, habe ich gedacht, machen wir es heute kurz. Mhm. Du darfst 3 Sätze über Benito Raman sagen und dann geht's weiter. Zack, 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 wir haben auch keine Zeit.
Du weißt natürlich, dass man im Deutschen Sätze mit und beliebig lange verbinden kann, sodass in diesem Zusammenhang einfach überhaupt keine Notwendigkeit besteht, mich auf künstliche 3 Sätze zu beschränken, weil ich ja in der Lage bin, Benito Raman innerhalb eines Satzes so lange wie ich möchte zu beschreiben, wenn ich sage, dass er ein sehr schneller Spieler ist mit einem gefährlichen Abschluss, der aber auch ein gewisses Phlegma durchaus mit sich bringt, dieses aber dann noch nach kurzer Zeit in Düsseldorf ablegen konnte, als er in der Aufstiegssaison unter Friedhelm Funkel schon viel zum Aufstieg beitrug, dann aber in der Bundesliga, vor allem in der Rückrunde der Saison nach dem Aufstieg, wirklich so groß aufspielte, dass das damals noch zahlungskräftige Schalke ihn für eine, es heißt entweder 7 bis 13 Millionen Ablösesumme verpflichtete. Und seitdem ist er ein Spieler oder eine Persona non grata bei uns. Das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit erwähnt, weshalb wir persönlich wahrscheinlich eher froh waren, dass er diesen Sommer nicht zu uns gewechselt ist. Na, wie war das? Ein Satz.
Sehr schön, vielen Dank. Dann hast du jetzt von mir einen 2-Sätze-Gutschein erhalten gerade.
Ja, wunderbar.
Einzulösen, wann du möchtest.
Ja, den werde ich bei Gelegenheit einlösen, aber noch nicht in unserer Rubrik Steilpässe.
Steilpässe.
Ja, denn die Steilpässe, die kommen ja häufigerweise bei mir an und wir haben von Dario, unserem guten alten Dario-Zuhörer, einen Steilpass erhalten, der uns erst vehement widersprochen hat bei unserer Sicht auf den in Nürnberg entstandenen Elfmeter gegen die Fortuna. Ja, er sagte, hör mal, das kann doch nicht sein, er hält den Arm doch raus und... Also er musste uns bei der Einschätzung des Handelfmeters widersprechen. Aus seiner Sicht ein glasklares Handspiel. Zimmermann beuge sich nach vorne in die Schussbahn und winkelt seinen Arm an. Er vergrößert die Körperoberfläche, dass der Ball über den Oberschenkel an den Arm springt, sei da irrelevant. Dem habe ich wiederum vehement widersprochen, denn so wie du und ich und auch Daniel Thune es sehen, gibt es ja sehr wohl einen durchaus den Faktor mit dem abspringenden Ball. Das ist dann ja ein bisschen schwierig gewesen, dass man diesen Elfmeter durchsetzt, auch wenn die Fachpresse und ja, wer war doch mal hier Alex Feuerherd, der erklärt doch immer gerne, warum jeder Elfmeter wirklich auch so gegeben werden kann.
Ja, ich bin immer erstaunt, dass DFB-Schiris offenkundig überhaupt keine Fehler machen.
Niemals machen die Fehler.
Das ist Wahnsinn. Ja, das war die Aussage des DFBs zu dieser Szene. Genauso wie uns gestern, ich weiß ja nicht, ob du diese Szene gesehen hast, bei Gladbach gegen Dortmund, wo ja aus Versehen Bensebaini einem Spieler von Gladbach auf den Fuß tritt, aber es ist halt ein Strafraum und dann wurde das bewertet mit, ja, das war halt ein Unfall. Kein Elfmeter. Ich wusste nicht, dass man es einfach wie einen Unfall aussehen lassen muss und dass das dann nicht mehr bestraft wird. Das scheint mir neu, aber okay. Also diese Kommunikation, ganz furchtbar. Man muss doch einfach sagen, ich meine, wir haben ja schon viel letzte Woche dazu gesagt, aber wo soll Zimmermann die Arme denn hin drehen. In dem Moment, niemand kann verteidigen, indem er die Arme an den Körper, sag ich mal, nach unten runterfallen lässt und die mit Kraft an den Körper presst. Das ist nicht, wie der menschliche Körper sich bewegt. Man hat natürlich immer eine gewisse Balance dabei, aber er dreht sich weg von diesem Ball. Er fährt nicht mit dem Arm raus, um die Körperfläche zu vergrößern, sondern es ist einfach die typische Wegdrehbewegung, wo der Arm eben ein bisschen mitschwingt. Und für mich nach wie vor unverständlich, solche Szenen als Elfmeter, als Handelfmeter zu pfeifen. Aber da haben wir uns letzte Woche jetzt schon sehr viel drüber echauffiert. Wir rücken aber von unserer Meinung entgegen der Aussage des DFBs nicht ab.
Genau, Dario hat sich dann im Freundeskreis wohl auch nochmal umgehört und hat auch diese Regelauslegung mit dem Abpraller bestätigt bekommen, war aber trotzdem nicht ganz glücklich damit. So be it. Ansonsten hat er, wir haben die Mail tatsächlich gerade eben erst bekommen, hat er sich zum Spiel geäußert. Er freut sich auf unsere Einschätzung, ob die Fortuna nur einen Sahnetag hatte oder Braunschweig nur einen Katastrophentag oder irgendwie die Mischung von beiden. Aber das werden wir ja gleich ausreichend analysieren und auch die Stimmung. Da würde ich dann in meiner Pyro-Ecke vielleicht nochmal drauf eingehen. Da hat er auch sich zu geäußert, aber das ist jetzt vielleicht etwas früh in dieser Folge. Ja, das wären die Steilpässe für heute. Vielen Dank. Wenn auch ihr einmal vorgelesen werden wollt von mir und korrigiert von Thorsten und mir in eurer Ansicht, dass die vollkommen falsch ist, dann schreibt uns an.
Stimmt ja gar nicht.
kontakt@gebrabbelrotweiß.de. Rot-Weiß, das Weiß mit zwei S und dann ein .de. Dann landet ihr in unserem E-Mail-Eingang. Und wenn ihr uns ansonsten noch eine große Freude machen möchtet, dann könnt ihr unseren Podcast überall da, wo ihr ihn hört, könnt ihr ihn bewerten, rezensieren, Daumen hoch, Sterne geben, was euch einfällt. Und im besten Falle natürlich derer so viele, wie es denn möglich ist auf der jeweiligen Plattform.
Ja, wir sind auf einigen Plattformen unterwegs, auf Instagram beispielsweise, auch übrigens schon länger auf Blue Sky. Solltet ihr dahin jetzt wechseln aufgrund der sich leider nicht zum besser verändernden Situation auf X, dann findet ihr uns auch da, könnt ihr uns eben auch als Gebrabbel RW oder Gebrabbel Rot-Weiß leicht finden. Und auf X sind wir sowieso und nicht nur wir, sondern auch die Fortuna hat jetzt diese Woche da ein offizielles Statement abgegeben, dass sie auch weiterhin auf dieser Plattform verbleiben wird. Eben weil gerade die Fortuna-Bubble, das kann man grundsätzlich schon so sagen, relativ, ja sagen wir mal, positiv ist im Kosmos der vielen Schwurbler und sehr weit außen rechts stehenden Menschen, die sich sonst so auf X herumtreiben. Das heißt nicht, dass alles perfekt und harmonisch ist. Auch in unserer Bubble gibt es hier und da mal komische Leute oder komische Aussagen. Aber im Großen und Ganzen ist das sicherlich kein Abbild der Situation, wie sie bei X sonst so vorherrscht. Und daher finde ich das grundsätzlich auch okay, dass man jetzt nicht einfach so einen plakativen Move für leichten Applaus wählt, wo man halt dann so den billigen Applaus dafür kriegt, oh, guck mal, die Fortuna geht auch raus aus X, ja, und so what und was dann. Ich denke, auch damit ist es dann nicht immer gemacht. Von daher für mich die absolut richtige Entscheidung.
Ja, bin ich bei dir. Ich bleibe auch auf X.
Ja, du bleibst auch auf X, dann ist die Plattform safe, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Ja, safe war auch, dass der Weihnachtsmarkt in die Arena kommt heute vor dem Spiel auf der sogenannten K-Tasche. Ich habe, bevor das jetzt angekündigt wurde, noch nie den Ausdruck K-Tasche für diesen Bereich gehört. Du?
Ja, und warum überhaupt K-Tasche? Das ist ja auch noch nicht mal geformt wie ein K, geschweige denn wie eine Tasche.
Ja, das muss uns mal jemand erläutern. Jemand, der sich da auskennt, wenn wir da nur jemanden hätten.
Ja, und der Weihnachtsmarkt war da aufgebaut und böse Zungen haben gesagt, es hätte auch ein Sommerfest sein können, weil es...
Welche bösen Zungen waren denn das, Andi? Nenn doch, nenn mir nur einen Namen.
Nennen Sie hier Ross und Reiter.
Ja, ich war das. Ich bin ertappt, ich gebe es zu. Ich habe mich ein bisschen moniert darüber. Also grundsätzlich ist ja vielleicht, wenn wir wirklich von vorne anfangen, ne? Wenn wir das Pferd, wenn wir
Ross und Reiter Komplimente-Sandwich.
Aber wir zäumen das Pferd von vorne auf. Genau, Komplimente-Sandwich, wie beim guten Mitarbeitergespräch. Also grundsätzlich finden wir die Idee wirklich sehr gut und wir freuen uns auch, dass da schön was aufgebaut wurde und es sehr gut angenommen wurde von den Leuten. Wir hatten aber, glaube ich, beide den Eindruck, dass es nicht so unfassbar weihnachtlich alles wirkte. So ein bisschen Schmuck vielleicht auf dem Zaun da oder auch hier und da vielleicht mal so ein Weihnachtsbäumchen. Das hätte der ganzen Veranstaltung nicht geschadet und hätte vermutlich das Budget auch nicht in unendliche Höhen getrieben.
Ja, das stimmt. Und jetzt kommt wieder das Kompliment zum Ende.
Aber den Leuten hat's gefallen.
Gut fand ich aber auch, dass es den Leuten erstens gefallen hat, dass es den Einlass entzerrt hat und dass du dort eine Wurst essen konntest, Thorsten.
Eine wunderbare Überleitung. Genau das tat ich und ich traf in der Schlange auch noch unseren alten Schulfreund Gino. Liebe Grüße an dieser Stelle. So dass ich zumindest die etwas lange Zeit mit ihm etwas kürzer gestalten konnte.
Ach, da wird er mir gleich warm ums Herz.
Genau. Und in dieser Atmosphäre entlasse ich euch in ein wundervolles Jingle, das wir zum Thema Wurstverköstigung im Stadion mit Liebe für euch vorbereitet haben.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche gab es also von der Weihnachtsmarkt-Wursthütte. Ich glaube, so heißen die Dinger, ne? Die heißen Wursthütte und irgendwie Frikadellenhütte heißt die andere. Also nicht vom Schwenkgrill heute, wir müssen ja mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Da gab es allerdings den Nachteil, dass der Wurstfachmann, der dort am Grill...
Der Wurstfachverkäufer.
Der Wurstfachverkäuferin, der dort am Grill stand... Wie konnte ich den denn liegen lassen, diesen Schönellgewitz? Das ist ja unglaublich. Gut, dass du mich noch in die Richtung gestoßen hast. Der hatte halt, also er war halt alleine und musste sich sozusagen um den Verkauf und das Kassieren kümmern. Und da war eben einfach ein Mismatch an zubereiteten Würsten versus an verkauften Würsten. Also er kam nicht nach, die Würste sozusagen draufzulegen. Und das entschleunigte den Verkaufsprozess dann doch merklich. Die Wurst selbst war jetzt nicht so die heißeste aller Zeiten. Ich glaube eben, weil sie natürlich relativ schnell da, die war schon vernünftig angebraten, aber eben, es musste halt schon halbwegs schnell gehen. Die Brötchen auch so ein bisschen drisch, aber immerhin richtig aufgeschnitten. So, am Ende ist es natürlich der gleiche Wurstbrötchen-Kram, den man auch sonst im Stadion bekommt. Aber es war nicht so gut wie am Schwenkgrill, sodass ich am Ende bei der 3 von 5 Kartoffeln bin.
Dann musstest du auch noch die Wurst im Gehen schnell aufessen.
Ja, es ist, so werde ich von euch hier getriezt sozusagen.
Ja, weil wir noch zum geheimen Geheimtreffen mit Dominik gehen mussten.
Ja. Wir haben was in Vorbereitung. Das ist quasi nur ein bisschen Tease hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass wir nächste Woche da noch mal ein bisschen mehr zu sagen können. Aber ich sag mal, es könnte mit unseren Vorspielstreams zu tun haben. Da werde ich an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Die könnten sowieso ein bisschen Werbung noch gebrauchen. Wir spielen jeden Donnerstag für gewöhnlich um 19.30 Uhr. Ich glaube auch nächsten Donnerstag müssten wir es hinkriegen.
Das steht so im Kalender.
Spielen wir die Partie des Wochenendes jeweils vor. Meistens, da wir es online machen, du gegen mich. Du hast immer die undankbare Aufgabe, den Gegner
gegen
zu nehmen.
Gegen dich zu spielen.
Und ich habe die dankbare Aufgabe, dann Paderborn 8-0 hinwegzufegen sozusagen. Oder 6-4 gegen Braunschweig. Wie dieses Mal. Also 10 Tore gegen Braunschweig, nur diesmal richtig verteilt. Da wurde ich von, ich glaube, Einwurf 95 darauf hingewiesen. Vollkommen richtiger Hinweis, ne? Wieder 10 Tore gegen Braunschweig, nur eben diesmal richtig verteilt. Danke für diesen kleinen Hinweis. Und da haben wir was in Planung. Nähere Details folgen hoffentlich nächste Woche.
Ja, wir können noch nichts dazu sagen, ob es irgendwas mit Knossi zu tun hat. Oder mit Seven vs. Wild.
Oder mit Gronkh.
Oder Papa Platte. Also da wollen wir jetzt nichts zu sagen.
Das werden wir sehen, aber da könnte sich für das Spiel gegen Magdeburg was Interessantes ergeben. Ja, und vor allem interessant heute, das war das Spiel. Darum haben wir ja auch so gute Laune, endlich mal wieder. Ja, also nein, ernsthaft, ich glaube, das haben wir alle gerade ein bisschen mal gebraucht. Ich auf jeden Fall, ich bin etwas beschwingter mal wieder. Und ich war heute sehr nervös vor dem Spiel, weil ich mir schon überlegt habe, was ist, wenn das wieder schief geht und wir dann so rumdümpeln. Man hat ja immer diese Neigung, wenn man sich in so einer Negativphase befindet, dass man immer denkt, wie sollen wir jemals wieder ein Spiel gewinnen? Wie soll diese Mannschaft jemals wieder in diesen Zustand geraten? Nun, und die Erfahrung lehrt aber das ist natürlich nicht immer die Emotion, die man empfindet. Ja, ruhig bleiben, geduldig bleiben. Wenn man überzeugt ist von den Dingen, die da getan werden, einfach weitermachen. Und so ist heute freundlicherweise gekommen. Und mit dieser Energie gehen wir jetzt in die erste Halbzeit von Woran hattet ihr liegen?
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Und da schauen wir wie immer als allererstes auf die Aufstellung. Taktisch hat sich zumindest unser System grob, vor allem hinten, nicht geändert. Also Fortuna wie gehabt, zumindest mit Dreierkette. Was davor passiert ist, war nicht ganz so wie in Nürnberg, denn letztendlich kam Giovanni Arc für Matthias Zimmermann in die Mannschaft. Ich sag mal, Arcs-Aufstellung nicht überraschend, aber die Tatsache, dass Zimmermann draußen war, durchaus. Und Shinta Appelkamp für Jenan Pejcinovic. Wie hat sich das Ganze vorne dann so aufgeteilt? Ich fand nicht, dass Appelkamp so eine klassische hängende Spitze hinter Pejcinovic gegeben hat, sondern er hat so eine Doppel-Acht vielleicht mit Johannesson eher gebildet. Also ich fand so ein Viererblock. Die zwei Defensiven, Sobotka und Arc im defensiven Mittelfeld und im offensiven Mittelfeld eben Appelkamp und Johannesson. Auf den Außenbahnen dann entsprechend rechts Lündahl und links Ioa und vorne halt als zentrale Spitze Kovnatski. Das war zumindest so mein Eindruck. Also ich fand nicht, dass Appelkamp weiter vorne gespielt hat als Johannesson zum Beispiel, sondern ich fand, die haben sich so diese beiden Halbräume so aufgeteilt und die defensiven Halbräume, wie gesagt, so ein Viererblock. Wie der eckige Block bei Tetris, der Vierer. In der Mitte. So, nein, damit die Tetris-Leute das hier auch verstehen. Das war also die Aufstellung der Fortuna. Diesmal Van Brederode wieder im Kader. De Weijs schon wieder nicht. Es ist mindestens mal eine überraschende Entwicklung, die ich jetzt vor einem Monat so noch nicht gesehen hätte.
Dass Quashi den Kaderplatz vor De Weijs bekommt.
Wobei der Trainer es auch begründet hat.
Genau, Tune hat das erklärt und die Erklärung ist ja auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Ne? Das kann man durchaus nachvollziehen.
Sagen wir es mal positiv. Er hat sich oder sieht es vor allem für Quashi den Vorteil in der Dreierkette, weil er halt das höhere Tempo hat. Und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass du ein gewisses Tempo auf diesen Außenpositionen der Dreierkette brauchst. Und die Tatsache, dass natürlich Quashi ein grundsätzlich auch flexiblerer Spieler als De Weijs ist, das heißt auch theoretisch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann und eben bei begrenzten Kaderplätzen du dann halt den einen nimmst, der beide Positionen abdeckt, im Vergleich zu dem einen, der eigentlich vor allem nur in der, zumindest aus Trainersicht, in einer Viererkette den Innenverteidiger geben kann. Das ist die Begründung, das ist die relativ harte Begründung für De Weijs, der ja in dem Sinne gerade diese Saison nicht viel falsch gemacht hat. Ne, hat ja auch
ist Opfer des Systems geworden.
Genau, gespielt in Regensburg, da eigentlich auch relativ tadellos gespielt. Aber es deutet natürlich so ein bisschen darauf hin, dass die Reise für De Weijs nicht mehr lange bei Fortuna womöglich andauern wird. Aber gehen wir mal erstmal in den Spielfilm der ersten Halbzeit und der hat's in sich. Ich notiere hier zur Pause bereits 8:1 Chancen für die Fortuna. Und die schauen wir uns doch mal im Detail an. Es geht los in der dritten Minute. Da ist es Emanuel Ior auf der linken Seite, der nach innen zieht und dann rechts knapp am langen Pfosten vorbeischießt. Und nur eine Minute später fällt dann auch schon das hochverdiente 1:0 zu diesem Zeitpunkt mit der zweiten Chance der Fortuna. Da gibt es einen sehr schönen Seitenwechsel von Johannesson wieder auf Ior auf der linken Seite, der an Kaufmann vorbeizieht und dann links halb hoch nach innen flankt, wo Kovnatski sehr geschickt den Fuß reinhält und den Ball am Torwart Johansson, das ist ganz wichtig, wir haben heute Johannesson bei uns und Johansson oder Johansson bei Eintracht Braunschweig im Tor und so steht's 1:0 und Ich hatte vor dem Spiel schon zu dir gesagt, es wäre mal schön, wieder in Führung zu gehen. Und das hat man der Fortuna dann auch gleich angemerkt, denn die ist weiter früh draufgegangen und so braucht es auch nur 4 Minuten länger bis zur 8. Minute. Und mit der 3. Chance fällt bereits das 2:0. Da ist es wirklich ein sensationeller Steckpass von Ior auf Appelkamp am linken Strafraumeck. Der sieht in der Mitte den freien Johannesson, legt flach dorthin ab und der schiebt ohne Mühe am Torwart vorbei ins Netz. 2:0. Und in der 11. Minute fällt das 3:0 mit der 4. Chance. Da ist es Sobotka im Doppelpass mit Oberdorf auf der rechten Seite. Sobotka flankt sehr präzise in die Mitte, wo die Eintracht-Spieler, ich glaube in dem Fall Jeckel, unter der Flanke herspringen. Das ist immer schlecht als Verteidiger, denn dahinter steht Kownacki, der den Ball aus kurzer Distanz und ohne Probleme einnickt. 3:0. Also, ja, kalte Dusche ist da noch euphemistisch ausgedrückt. Das ist natürlich ein absoluter Nackenschlag und man merkt auch, wie stark die Eintracht zu diesem Zeitpunkt in den Seilen hängt. Im Gegenzug läuft die Kugel wie am Schnürchen bei der Fortuna. In der 13. Minute gibt es eine erneute Chance. Lündal ist es da über rechts mit einer flachen Hereingabe und Kownackis Schuss wird aber noch gerade so über das Tor abgefälscht.
Darf ich da einmal ganz kurz eingrätschen?
Ja.
Du hast während des Spiels dann neben mir gesessen und hast zu diesem Zeitpunkt gesagt, das ist viel zu früh, wir führen viel zu früh 3:0. Ja. Wie viel davon war ernst gemeint?
Ein Stückchen ernst, weil ich die Erfahrung bei Fortuna gemacht habe, dass frühe 3:0-Führungen sowohl zur Halbzeit als auch in Hin- und Rückspielen nicht so das, sagen wir mal, das beste Mittel ist, mit dem die Fortuna gut zurechtkommt. Ich persönlich bin kein Freund davon, nach 11 Minuten 3:0 zu führen. Ich führe gern nach 60 Minuten 3:0.
Okay.
Denn das, also ich sag jetzt mal, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen wild, aber wenn man drüber nachdenkt, je früher sowas passiert, umso weniger hat die andere Mannschaft zu verlieren. Ne? Wenn du nach einer Viertelstunde hinten liegst, dann ist eigentlich jetzt alles egal. Da kannst du all in gehen. Und das haben Teams dann, ich erinnere mal an ein 3:3 gegen Hertha, dann auch durchaus geschafft, dann einfach ohne jeden Druck zu versuchen, was noch geht.
Ein 3:4 in Regensburg.
Oder da, genau, oder eben beim Relegationsspiel mit Bochum ist das ähnlich. Darum, wenn der Gegner was draus macht und das sozusagen psychologisch dann annimmt, kann das gefährlich werden. Aber das war heute ja nun wahrlich nicht der Fall.
Okay, jetzt darfst du gerne weitermachen. Das brannt mir nur auf der Zunge.
In der 20. Minute ist es ein doppelter Doppelpass zwischen Kownacki und Lündal, wirklich sehr stark gespielt von beiden. Und da schließt Kownacki halbrechts ab. Sein Schuss wird aber noch kurz zur Ecke abgefälscht. In der 21. Minute dann die 7. Chance der Fortuna. Bei der anschließenden Ecke springt nämlich Torwart Johansson unter der Flanke durch. Und Lündal, der etwas überrascht ist, köpft den Ball dann über das leere Tor in diesem Moment. Und dann kommt noch die 8. Chance der ersten Halbzeit in der 23. Minute. Da ist es Schinter Appelkamp, der am Strafraum entlang dribbelt nach innen und sein Schlenzer aber das rechte Eck knapp verfehlt. 8 Chancen in 23 Minuten. Nach einer rund einer halben Stunde wird Braunschweig etwas präsenter in den Zweikämpfen. Fortuna schaltet auch einen Gang runter, kontrolliert das Spiel, aber geht nicht mehr ganz so früh drauf. Außer einer großen Torchance oder einer Torchance, groß ist jetzt auch relativ. In der 45. Minute springt da aber nichts mehr für Braunschweig bei raus. Da ist es Philipp, der von außen nach innen zieht und sein Schuss mit links geht aber knapp am langen Eck vorbei. 8:1 Chancen, hatte ich schon gesagt. Eine hochverdiente und vor allem spielerisch auch ganz exzellent herausgespielte Führung. Man könnte ja fast sagen, wo kam das denn auf einmal her? Warum nicht immer so, oder?
Ja, es war, glaube ich, die logische Konsequenz aus der Weiterentwicklung der ersten Halbzeit in Nürnberg mit diesem neuen System. Eine Katastrophe, zumindest die ersten 30 Minuten, die waren eine Vollkatastrophe. Dann eine ziemlich gute zweite Halbzeit in Nürnberg und wahrscheinlich hat man unter der Woche das Ganze nochmal verfeinert, hat festgestellt, oh, das ist ja doch gar nicht so ein schlechtes Spielsystem, was wir uns da überlegt haben. Und dann hat die Fortuna einfach mal sich, ich glaube, die haben sich gedacht, komm, heute lassen wir mal die Axt kreisen. Braunschweig ist sicherlich auswärts jetzt auch keine Übermannschaft. Und ja, Thune hat es in der Pressekonferenz ein paar Mal wirklich gesagt. Ich glaube, es war ihm ganz, ganz, ganz wichtig. Dieses Spiel musste heute gewonnen werden. Und ich würde behaupten, er hat die Mannschaft richtig gut angeheizt dafür.
Ja, aber es war jetzt nicht nur, sag ich mal, dass sie alle heiß wie Frittenfett waren, sondern ich glaube, ein wichtiger Faktor ist eben diese Unsicherheit, die man bei Braunschweig erzwungen hat durch das frühe Stören. Das ist ja nicht immer unser Spiel, ne? Wenn wir gerade an die ersten Saisonspiele in der erfolgreichen Phase denken, da haben wir selten hinter der Mittellinie den Gegner attackiert, sondern haben immer sehr langsam aufgebaut aus einer stabilen Defensive. Etwas, was ja in der letzten Rückrunde sehr erfolgreich war. Aber eben, das war ja auch ein Kritikpunkt bei uns, immer so ein bisschen entschlüsselt. Ich vermeide den Begriff dekodiert, den ich hasse wie die Pest. Wirkte. Und das war heute schon anders. Ne? Das frühe Stören, den Gegner zu Fehler zwingen. Und dann muss man aber auch sagen, Pässe mit deutlich mehr Risiko, aber, das war heute natürlich ein Faktor für den Erfolg, aber eben, die kamen auch gescheit. Wir haben nach dem Spiel heute eine Passquote von 90% in einer Partie, in der wir alles andere als Sicherheitspässe gespielt haben und nach hinten rum und sonst was, ne? Sondern da wurde kombiniert, teilweise auf engstem Raum, und da kann man alle mit reinnehmen. Das ist halt auch ein weiterer Faktor. Heute gab es im Grunde keinen Spieler, der irgendwie abgefallen ist. Alle haben eine richtig gute Leistung gebracht. Wir werden natürlich trotzdem noch im Detail die Unterschiede herausarbeiten. Aber wie Appelkamp, Johannesson kombiniert haben, der Aufbau über Sobotka und Ark hat hervorragend kombiniert und beide Außenbahnen waren bärenstark. Der Schlüssel immer über außen. Etwas, was wir halt gerade diese Saison häufig vermisst haben, starke Außenbahnen. Heute war das da. Zur Wahrheit gehört, dass man, aber das haben wir selber so erzwungen, dass man mit Braunschweig ein absolut, ich sag mal, mit dem 2-0 spätestens absolut indisponierten Gegner hatten. Also ein bisschen so, wie wir auch in Nürnberg angefangen haben. Mhm. Der Unterschied ist nur, wir haben halt diese Chancen dann auch eiskalt ausgenutzt. Es waren natürlich auch 100%ige, also alle 3 Tore musst du machen in der Situation. Aber das sagt ja auch was aus, wenn du nach 11 Minuten 300%ige rausspielst, ne? Und das hat Kovnatski gut gemacht, das hat Johannesson gut gemacht, aber das haben eben auch die Vorbereiter da alle gut gemacht. Das gucken wir uns im Einzelnen an. Aber das hat natürlich uns sehr in die Karten gespielt. Und als wir uns dann so ein bisschen zurückgenommen haben nach einer halben Stunde, weil das ist immer so, ne, wenn du so früh störst, das kannst du nicht 90 Minuten durchhalten, haben wir aber die Spielkontrolle nie abgegeben und Braunschweig fehlten dann auch einfach die Mittel, um uns da, zumindest in der ersten Halbzeit und so, wie sie da gespielt haben, um uns da in der Defensive gefährlich zu werden. Bis auf die eine Chance, aber das hatten wir im Griff. Und ja, alles andere war ziemlich harmlos von Braunschweig, muss man sagen. Und wir hätten sogar eigentlich noch höher führen können. Also die 3-0-Führung zur Pause war einfach hoch verdient.
Ja, wir haben es auch wirklich diesmal mit den Schienenspielern auf beiden Seiten exzellent gemacht. Wenn es durch die Mitte nicht ging, über die Außen ging immer was. Also ich habe mich vor dem Spiel, habe ich gedacht, ja, ich gucke mir diesmal Lündal besonders gut an, nachdem ich da in der vergangenen Woche ein bisschen Schelte bekommen habe, dass ich ihn da vielleicht etwas schlecht gesehen habe. Und ja, ich sag mal.
Ja, wir gehen ja noch in die
Einzelheiten. Ja, genau, es wird wohl eine andere Note geben als letzte Woche.
Ja, davon kann man ausgehen, bei ihm und beim doch ein oder anderen Spieler auch. Und auch da muss man natürlich sagen, Braunschweig hat uns unfassbar Raum auf den Außenbahnen gelassen, warum auch immer. Wir haben natürlich die Mitte auch so ein bisschen überladen mit Johannesson und Appelkamp da in den Räumen, ne? Also die Raumaufteilung war auch einfach ganz hervorragend. Und wir haben es auch geschafft, eigentlich gegen eine Mannschaft wie Braunschweig, die ja sehr viel von Umschaltmomenten gerade über Philipp lebt, wir haben es auch noch geschafft, in der Restverteidigung diese Umschaltmomente im Grunde im Keim zu ersticken. Also das war von vorne bis hinten wirklich enorm gut, einfach, muss man so sagen. Die Auch wenn es jetzt bisher nur die erste Halbzeit ist, aber das kann man schon sagen, es war mit Sicherheit die beste Saisonleistung, natürlich auch gegen einen schwachen Gegner. Ich glaube, damit ist schon zur ersten Halbzeit einiges gesagt. Es wird nicht ganz so anders sein in der zweiten Halbzeit. Da gibt es vielleicht noch ein paar Aspekte mehr. Aber bevor wir das tun, reden wir wie immer über das Feuer dazwischen.
Das Feuer, das in unseren Augen, Adern und sonst wo brennt.
Brennt. Und wenn wir Chili gegessen haben, dann noch ganz woanders. Oh Gott, oh je.
Ja, in Andis Pyro-Ecke brennt es.
Und Lichterloh, Lichterloh. Nein, ja. Gebrannt hat es heute gar nicht, oder?
Es hat geraucht.
Ja, geraucht, das stimmt. Ja,
also da wird wohl ein wenig Hitzeentwicklung wird da wohl stattgefunden haben, aber kein offenes Feuer, was ich erkennen konnte.
Andis Pyro-Ecke.
Die Düsseldorfer Fans, ich glaube, es waren 34.500 Spectators im Stadion. Und
ein bisschen dünn.
Ja, ich war auch, vor allem fand ich es ein bisschen schade, dass halt nicht 10.000, 15.000 Menschen mehr dieses tolle Spiel gesehen haben. Also jeder, der nicht da war, sollte
auf der
sich mal fragen, warum er denn nicht da war.
Die Leute, die das bewusst nicht gemacht haben, nach dem Motto, ja, die sind ja diese Saison zu Hause eh immer blöd, denen gönne ich's, dass sie es verpasst haben. Die Leute, die es natürlich aus ganz anderen Gründen kannten, für die tut es mir leid. Man muss aber auch sagen, auch Braunschweig hat nicht viele mitgebracht. Ne? Es war die Rede von 1.500 und das konnte man auch sehen. Die sind allerdings auch wirklich nicht erfolgsverwöhnt. Insgesamt in dieser Saison und auswärts nochmal im Speziellen. Das haben wir auch schon herausgearbeitet.
Ja, selbst Elversberg ist mit 3.000 Leuten gekommen. Gut, war auch das kostenlose Spiel.
Läuft auch ein bisschen besser in Elversberg.
Ich sag mal, gerade. Kostenlos haben die Braunschweiger letztes Jahr auch oder letzte Saison auch ihr Kuchenstück in der Arena vollbekommen. Aber das war tatsächlich ein bisschen enttäuschend auf Braunschweiger Seite. Was mich nicht enttäuscht hat, war eine schöne, ja, war es eine Choreo, war es ein Intro? Ich weiß gar nicht, wo da der Unterschied liegt. Auf jeden Fall haben die Fans auf der Südtribüne im Unterrang ein Banner hochgezogen mit dem Fortuna-Logo in der Mitte und dann gab es einen, ja, wie ein Schriftbogen, wie sagt man denn dazu? Also ein, ich habe sowas auf diversen Tätowierungen, wo man halt, da wird reingeschrieben und an der Seite franzt es so aus. Mir fehlt gerade ein bisschen das Wort dafür.
Okay.
Vielleicht kann der Germanist in der nochmal in sich reinhorchen. Auf jeden Fall, ja,
ich habe keine Tattoos und bin hier nicht der Pyro-Experte, keine Ahnung.
Der Schriftzug Fortuna Düsseldorf, wenig kreativ, aber doch aussagekräftig.
Aber ein Statement, dann, ja.
Prangte dann über diesem Logo und die linke, von uns aus gesehen linke Seite des Blocks wurde dann in rote Papiertäfelchen und Luftballons gehüllt, wohingegen die rechte Seite überraschenderweise in weiß das Ganze abfolgen ließ und dann wurde ein bisschen roter und weißer Rauch dann auch jeweils auf der passenden Seite gezündet, sodass sich ein sehr stimmiges Gesamtbild ergab. Das sah wirklich hübsch aus und ihr könnt jetzt in diesem Moment in euren Podcatcher reinschauen. Wenn es der richtige Podcatcher ist, der das kann, dann seht ihr auch ein extra von mir für euch geschossenes Foto davon.
Ja, vielleicht auch eins von mir, weiß ich nicht.
Ja, mal gucken. Das werden wir ja dann sehen. Ich lass mich jetzt auch mal überraschen. Ich bin ja extra runtergegangen, um das zu fotografieren. Vielleicht ist die Perspektive ja ein bisschen schöner. Aber das werden wir alle sehen. Ja. Ansonsten von Braunschweiger Seite aus wurde wurde nichts gezündet, es wurde auch wenig gesungen. Die haben genug mit sich selber zu tun, glaube ich. Und der eben von mir erwähnte Steilpass von Dario, der beinhaltete ja auch einen Hot Take zur Stimmung. Er war nämlich seit längerer Zeit mal wieder auf der Südtribüne im Oberrang und insgesamt war es wirklich schlecht, obwohl man so ein Spiel gesehen hat, sagt er. Auch im Unterrang, es war das, ja, Singsang, der Schwung, der ab und zu mal von oben kommt, wurde nicht aufgenommen, es wurde kein Schwung nach oben hochgetragen. Und er hat angemerkt, dass er das Gefühl hatte, dass da sehr viele Menschen einfach nicht da waren. Also auch so Dauerkarten, Oberrang, No-Show-Rate war vielleicht ein bisschen hoch.
Ja, das kann ich, glaube ich, bestätigen. Im Familienblock hatten wir auch so ein bisschen das Gefühl, ne, dass da viele Plätze frei waren, die sonst eigentlich nicht frei sind.
Ja, und von unserer Warte aus fand ich die Stimmung eigentlich ganz gut.
Ja, aber fairerweise war Dario da auch näher dran als wir, aber ich glaube auch, wir hatten nicht so den Eindruck, dass jetzt heute, also gegen Elversberg oder so, war die Stimmung auf jeden Fall schlechter, was natürlich aber auch am Ergebnis lag. Ne? Das ist ja immer ein Faktor. Wenn Dario aber sagt, dass es da nicht so gut war, weil man hat definitiv die Gesänge auch auf der anderen Stadionseite gehört, die aus den Hainblöcken da kamen.
Und ja, und es schwappte ja auch durchaus auch das ein oder andere Mal aus der Kurve auf die sogenannten Normalos herüber. Und also ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin deswegen auch aufgrund der schönen Choreo bin ich bei 4 von 5 Pyrofackeln. 4 von 5 Rauchtöpfen.
Ja, aber wie gesagt, da glauben wir Dario, der da einfach dann auch näher dran war, dass es vielleicht doch nicht so berauschend war, wie es den Anschein hatte. Falls da noch andere Meinungen dazu gibt, das würde uns tatsächlich, glaube ich, interessieren, wie ihr das von euren Plätzen so wahrgenommen habt. Vielleicht auch eben so im Vergleich zu den Partien zuvor, die ja nicht so gut liefen. Viel besser lief es aber auch in der zweiten Halbzeit und über die wollen wir jetzt reden.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Zur zweiten Halbzeit gab es einen Dreifachwechsel bei Braunschweig und auch einen Wechsel des Systems auf Viererkette. Das änderte aber erstmal nichts an der Art und Weise, wie das Spiel lief. Fortuna hatte nach wie vor alles mehr oder weniger zu diesem Zeitpunkt im Griff. Meist auch, sag ich mal, kam man gefährlich bis an den Strafraum. Nur der letzte Pass kam nicht immer präzise. In der 55. Minute ist es Emanuel Ioa, der von außen wieder einmal abzieht und Johansson im Tor lässt den Ball nach vorne prallen. Also eine Situation, die wir von Carsten Meyer so ein bisschen aus dem Elversberg-Spiel kannten. Und das ist Lündahl, der den Ball dann versucht, über den Torwart zu lupfen. Das gelingt ihm auch, aber er lupft ihn halt neben das Tor. Auch wieder eine riesige Chance und insgesamt die 9. Möglichkeit der Fortuna. In der 56. Minute muss dann erstmalig auch Kastenmeier eingreifen, so richtig aktiv. Da ist es Bell, der Oberdorf mit einer Körpertäuschung auf den Weihnachtsmarkt schickt und wirklich sehr frei zum Schuss kommt. Sein Schuss versucht, der dann doch nicht ganz ins lange Eck, sondern eher zentral kommt, kann aber Kastenmeier wirklich trotz allem mit einem sehr starken Reflex über das Tor lenken. Und nur 2 Minuten später, in der 58. Minute, gibt es noch eine weitere Chance von Philipp, der halbrechts zum Schuss kommt. Allerdings hält Kastenmeier diesen Schuss dann fest. Aber das ist so die eine kurze Phase, in der Braunschweig zumindest mal sich so ein bisschen an unseren Strafraum herantastet, um zu prüfen, geht doch noch mal was. In der 60. Nein. Minute macht Polter das allerdings mit unlauteren Mitteln, denn in einem, ja, bei einem leichten Kontakt mit Lündahl lässt er sich fallen und der Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, wie er heißt, muss ich nochmal nachgucken, Daniel Schlager war es, gibt ihm Gelb wegen Schwalbe. Dann geht das Spiel aber wieder auf die richtige Seite. In der 62. Minute ist es Marcel Sobotka, der halbrechts Kovnatski in der Mitte bedient. Dessen Schuss aus aussichtsreicher Position geht aber knapp über das Tor. Und so ist es dann in der 64. Minute Thune, der sagt, wir steuern ein bisschen die Belastung für Kovnatski und Siebert, bestimmt nicht aufgrund ihrer Leistung, wechselt diese aus und es kommen Vermey und Kwashi, der Angesprochene, der auch mal wieder spielen darf. Und so geht es weiter. In der 65. Minute ist ein abgefälschter Schuss von Lündahl, der bei Oberdorf so halbrechts landet, der aus aussichtsreicher freier Schussposition allerdings etwas kläglich drüber schießt. Und dann ist aber, sag ich mal, Ruhe in der 70. Minute. André Hoffmann bedient Schinter Appelkamp im Mittelfeld. Der hat eindeutig zu viel Raum aus Braunschweiger Sicht, bedient Johannesson im Strafraum. Johannesson bleibt vom Torwart cool und vollstreckt zum 4:0 in die lange Ecke. In der 77. Minute gibt es dann einen weiteren Doppelwechsel bei Fortuna. Pejcinovic kommt für Johannesson und Klaus für Appelkamp. Also da werden beide sozusagen nach verdienter, guter Leistung geschont. Und Fortuna hat natürlich jetzt hier alles im Griff. Das Spiel ist jetzt ein bisschen ruhiger, also weder passiert viel nach hinten, noch versucht Fortuna immer mit dem letzten Biss nach vorne zu kommen. Und so ist es dann schon in der 81. Minute. Dann kommt Van Brederode für Lündahl. Und der sollte dann in der 87. Minute auch das 5:0 vorbereiten. Dribbelt sehr stark, setzt sich da auf der linken Seite durch. Schickt Pejinovic steil. Im Stadion dachte ich abseits, aber im Fernsehen sieht man ganz klar kein Abseits. Und Pejinovic mit seinem starken linken Fuß versenkt den Ball halb hoch in die lange Hecke am Torwart Johansson. Vorbei, keine Chance für ihn, 5:0 und beinahe wäre noch das 5:1 gefallen in der 90. plus 1. Da gibt es eine letzte Chance für Braunschweig. Erneut ist es Bell, der aus etwas verdeckter Position, also wirklich schwierig für Carsten Meyer, abzieht. Carsten Meyer kann den Ball nicht festhalten, aber den Abpraller von Sebastian Polter, den hält er dann bravourös, sodass das 5:1 nicht fällt. Am Ende stehen wir bei 13:4 Chancen, einem hochverdienten, nie gefährdeten, auch in dieser Höhe korrekten Sieg einer phasenweise zumindest wie entfesselt spielenden Fortuna gegen allerdings, das gehört zur Wahrheit dazu, über weite Strecken dann doch relativ indisponierte und harmlose Braunschweiger. Ja, da haben wir, ich sag jetzt mal, vielleicht 10 Minuten in der zweiten Halbzeit gehabt, wo man so ein bisschen kritisieren kann, dass wir die Braunschweiger so kurz ein bisschen am 3-1 schnuppern lassen. So zwischen der 56. und 60. Minute, es sind dann eher doch nur 5 vielleicht. Da waren wir so hinten so ein bisschen, ja, nicht schlafmützig ist vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber zumindest nicht immer aufmerksam in den Situationen. Da muss uns einmal Carsten Meyer auch so im Spiel halten, ist so ein Schlüsselmoment, aber dann lenken wir das Ding auch einfach wieder nach vorne und der Ball läuft einfach in den Offensivaktionen da viel zu gut und folgerichtig fällt dann noch das 4:0. Damit war das Thema dann auch für Braunschweig durch. Die haben dann so ein bisschen auf Schadensbegrenzung gesetzt, haben sich jetzt auch nicht mehr ernsthaft gewehrt und auch Fortuna ist dann nicht mehr all in gegangen und hat gesagt, wir müssen es jetzt immer noch erholen können, hat immer mal wieder trotzdem noch ein paar Chancen gehabt, aber der Spielfluss ist dann auch durch die Wechsel, nicht weil die Spieler, die reingekommen wären, schlechter waren, aber der Spielfluss hat ein bisschen gelitten, das hat man dann schon gemerkt, als dann 4 Spieler ausgetauscht waren, dann auch Johannessen und Appelkamp nicht mehr auf dem Feld waren. Aber das ist dann in so einem Spiel auch mal wichtig, dass zum Beispiel ein Spieler wie Johannessen, der übrigens immer noch der Spieler mit den meisten Kilometern der Liga ist, obwohl er heute ja relativ früh schon nach 70 Minuten ausgewechselt wurde, dass du so einem Spieler vielleicht auch mal 20 Minuten weniger auf dem Feld gibst. Das ist vielleicht für die nächsten Spiele nicht verkehrt. Und Kovnatski und Siebert nach ihren langen Verletzungen. Also ich habe die Wechsel, habe ich durchaus verstanden. Also weniger, um im Spiel was zu verändern, sondern einfach, um da eben auch die Belastungssteuerung für solche Spieler nicht, also so ein bisschen im Griff zu halten.
Ja, es tat ja auch nicht Not, irgendwas spielerisch zu verändern. Das ist ja
genau
durchaus gut gelaufen.
Ja, also und auch dann Van Brederode noch mal reinzubringen, da gab es ja auch schon die wildesten Gerüchte in den letzten 2-3 Wochen. Und ja, vielleicht gab es da auch hinter den Kulissen so ein bisschen Knatsch. Aber da muss man ja sagen, dass das bei Fortuna, anders als vielleicht bei anderen Vereinen, über die wir gleich noch reden, dann doch auch meistens hinter den Kulissen so richtig passiert. Und selbst wenn die Bild da dann mal so einen halb seriösen Artikel raushaut, dass da nicht auf einmal schon wieder der Baum brennt. Aber man sieht ja auch, keiner ist außen vor, zumindest nicht Van Brederode, ne? Und dann hat er ja heute sogar noch Anteil gehabt an dem 5:0. Das ist ja auch für ihn. Also generell, ich glaube, es freut uns für ganz viele Spieler heute auch, ne? Kovnatski hat das mal gebraucht. Gut, Johannesson ist sowieso vielleicht unser bester Mann bisher in dieser Saison. Aber auch für Appelkamp, die 2 Vorlagen waren mal wichtig. Ioa hat das mal dringend wieder gebraucht, so ein Spiel. Auch Lündahl, an dem ja viele Zweifel waren, arg. Ach, ich könnte sie alle aufzählen. Es war sehr wichtig, glaube ich, für die Mannschaft, heute diesen Sieg einzufahren, um mal durchatmen zu können, um aber auch den Glauben an sich selbst wieder mal, ich sag mal, entdecken, zurückzuentdecken. Das ist auch Blödsinn. Also, den Glauben an einen selbst wieder zu gewinnen. Und so ist ja, das alles heute verdient und es gibt wirklich wenig Negatives, was man über diese Partie sagen kann. Es gibt aber bestimmt die Unkenrufer, die jetzt sagen werden, warum nicht immer so? Ja, gut.
Das war doch vielleicht nur ein Strohfeuer.
Ja, oder das, aber ich finde, es zeigt auch mal wieder, dass wenn man von der Konstellation von der Konstellation überzeugt ist, dass man eben nicht immer alles austauschen muss, um dann den Effekt vom neuen Trainer zu nutzen, um dann dieses Spiel 5-0 zu gewinnen. Das geht auch mit dem alten Trainer, wenn man eben von den Dingen überzeugt ist, die man tut. Das war allerdings jetzt auch nur ein Spiel, ne? Das muss natürlich dann auch bestätigt werden auf Schalke. Aber so wie heute macht es natürlich außerordentlich viel Spaß, aber so viel Raum wird man auch nicht immer haben. Aber es zeigt, dass vielleicht auch dieser Systemwechsel durchaus was bewirkt hat, dass alle Sinne da wieder ein bisschen geschärft sind, dass wir Räume jetzt anders bespielen, was jetzt vielleicht auch für die Gegner gerade noch nicht so gut gegen uns funktioniert, so dass ich da natürlich nach so einem Spiel jetzt definitiv zuversichtlich bin, aber eben auch sage, das muss natürlich jetzt auf Schalke auch bestätigt werden.
Ja, aber das Schöne ist ja tatsächlich, dass wir einfach diese Ausrechenbarkeit jetzt zumindest gerade eben nicht mehr so haben. Ne? Also wird sich Kees van Wonderen, ob wir Dreier- oder Viererkette spielen jetzt demnächst. Ne? Weil also anscheinend können wir doch beides. Ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall positiv, dass jetzt die Mannschaft das neue System auch angenommen hat. Und vielleicht muss man ihr es sogar auch, also idealerweise haben sie es nicht, aber vielleicht muss man es ihr natürlich auch zugestehen, dass sie mal eine halbe Stunde in Nürnberg braucht, damit das alles so richtig ineinander greift. Heute griff es sehr, sehr gut auf allen Positionen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie es weitergeht. Aber ich denke, nach dem heutigen Spiel, der das Spiel verfolgt hat, ist wirklich jeder zufrieden. Und ich glaube, so einen Moment brauchten wir einfach mal.
Ja. Ich habe gerade überlegt, ob wirklich jeder zufrieden ist. Es gibt ja die ständigen Mahner und Schwarzseher, aber ich würde behaupten, doch. Die meisten Menschen werden zufrieden sein.
Ja, und wenn wir uns das auch statistisch angucken, Fortuna läuft 120,7 Kilometer und damit fast über drei Kilometer mehr als der Gegner. Passquote von 90% hatte ich schon gesagt. Wir erhöhen damit unsere durchschnittliche Passquote auf 87,1%. Auf Platz 2 stehen wir damit hinter dem HSV, wenn ich es richtig sehe. 61-39% Ballbesitz. Und ich sage es jedes Mal, ne? Die Zweikämpfe geben nichts wieder. Wir haben nur 47% unserer Bodenzweikämpfe und nur 29% unserer Kopfballduelle gewonnen. Es hat keine Aussage über Leistung.
Du musst die wichtigen Zweikämpfe gewinnen.
Zum einen das, aber es zeigt es jedes Mal. In den letzten Wochen waren wir zum Beispiel immer besser in den Zweikämpfen und es hat nichts bewirkt. Und ja, auch insgesamt, ne, wir stehen jetzt in der Liga, dritthöchste Laufdistanz nach Paderborn und Ulm, zweitmeiste Flanken aus dem Spiel nach Karlsruhe, zweitmeiste Torschüsse nach Köln. Das sieht alles schon etwas besser aus. Und André Hoffmann ist aktuell der Spieler mit der besten Passquote der Liga mit 95,41%. Ja, X-Goals heute auch 2,95 zu 1,17. Also Braunschweig hätte ein Tor verdient gehabt und wir haben ein bisschen höher die Dinger gemacht, als wir vielleicht hätten machen sollen. Wobei alle 5 Torchancen ich in die Kategorie 100%ige auch einstufen würde.
Ah, Pečinović weiß ich nicht. Das macht er schon natürlich. Also Pečinović und Johannesson, die beiden Tore.
Alter, da möchte ich sagen, Stürmer auf einer Halbposition im Strafraum, ja, den Ball auf seinem starken Fuß, würde ich schon als, war ja freie Schussbahn, würde ich als hundertprozentige schon werten. Der Hennings hätte den auch gemacht. Also.
Na gut. Ja, so oder so, also was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir natürlich unser Torverhältnis hierdurch auch noch schön aufpoliert haben.
Ja, und es war auch notwendig, muss man auch sagen. Ne? War ein bisschen, genau, war dringend notwendig eigentlich, das zu machen, jetzt plus 8.
Ja, jetzt nur noch ein Tor hinter Elversberg. Den FC haben wir überholt um 2 Tore. Also das macht ja auch, wenn wir natürlich alle wissen, die Tabelle ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht so wahnsinnig relevant, aber trotzdem fühlt es sich ja schöner an, auf dem 5. über dem FC und dem HSV zu stehen, als auf dem 8. unter denen zum Beispiel. Ne? Deswegen ist das für die Momentaufnahme doch auch sehr schön. Ein Punkt hinter den beiden Aufstiegsplätzen, beziehungsweise 2 Punkte halt hinter dem SC Paderborn. Es ist halt alles eng.
Genau. Wo es heute etwas klarer wird, das werden wahrscheinlich die Noten. Und darum sage ich jetzt, Hefte raus, Klassenarbeit. Wir bewerten die Spieler dann nochmal en Detail und fangen an mit Florian Kastenmeier. Andi, schnapp ihn dir, den Schnapper. Was gibst du ihm?
Ich gebe ihm heute eine gute Note, nämlich eine 2. Er hat aus meiner Sicht 1, die wir, oder die 1,5 haben wir, glaube ich, letzte Woche gegeben, war ja auch aufgrund der Tatsache, dass er da die Elfmeter gehalten hat. Heute hat
er... Naja, da hat er uns natürlich noch auch in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten.
Genau. Heute hat er das gehalten, was er halten musste. Es kamen wenige Bälle auf sein Tor, die hat er gut gehalten. Und natürlich am Ende die Situation kurz vor Schluss, wo er dann den ersten Ball, glaube ich, ja, abprallen lässt, aber den zweiten Ball wirklich sich sensationell breit macht. Das war schon richtig stark. Zu null gespielt. Während ich rede, überlege ich gerade, warum es nicht besser ist, aber jetzt wirst du...
Nee, also für eine 2 ist es mir einfach in der Quantität nicht so viel, was Braunschweig eben abverlangt hat. Ne? Also 2,5 wäre meine Note. Einfach, weil er hat die eine Situation, wo er den Ball abprallen lässt, kein Vorwurf, weil es ein verdeckter Schuss war, weil er ihn ja dann auch sauber selber klärt, und den Schuss von Bell. That's it.
Den er über die Latte lenkt.
Genau. Und ansonsten, alle anderen sind Schüsse, die er schon festhalten muss. Und darum finde ich jetzt eine 2 vielleicht zu hoch begriffen. Die hat er in Münster gehabt, da hat er aber auch mehrfach den Rückstand in 1:1-Situationen bewahrt und so. Darum, ich bin hier für die 2,5.
Na gut.
Wir können es jetzt nicht wie die Bild machen und überall eine 1 vergeben.
Ich habe auch ein paar 6 noch im Petto.
Ja.
Für mich Device heute nicht zu sehen.
Tja, eigentlich wäre es jetzt ja auch interessant, wenn du als nächstes Valgir Lündal bewertest. Der,
ja, das möchte ich wirklich gerne tun.
Dann redeem ihn mal.
Er hat mir heute wirklich exzellent gefallen. Ich habe während des Spiels die Live-Note quasi immer dir auch mitgeteilt. Bei guten Aktionen ist er immer gestiegen und bei schlechten Aktionen ist er dann etwas gesunken. Das war natürlich leicht humoristisch angehaucht mit einem kleinen Augenzwinkern. Er hätte sich bei mir eine 1 verdient gehabt, wenn er eine seiner, ich glaube, 2 Torchancen gemacht hätte. Er hatte den Kopfball und er hatte diesen Lupfer. Dann hätte er bei mir die 1,5 bekommen. 1,5. So bin ich bei einer glatten 2. Er war heute auf der rechten Seite wirklich der Antreiber, der Motor
mit diesem
Offensivdrang und wirklich ein wirklich starkes Spiel.
Der doppelte Doppelpass mit Kownacki zum Beispiel, ne?
Wo ich mir wirklich, wie ich in der Vergangenheit ihn gescholten habe und sagte, ja, aber das ist irgendwie offensiv sehr wenig. Er hat anscheinend auch unser Podcast gehört und hat es gesagt, dem Andi, dem zeige ich es mal. Heute lege ich mal offensiv richtig einen raus, deswegen bei mir eine 2.
Ja, nee, bin ich komplett dabei und finde ich auch nochmal, also da waren deutlich mehr Momente und Aktionen, zum Beispiel bei Lündal im Vergleich zu Kastenmeier, weshalb ich jetzt auch sagen würde, darum ist die noch bessere Note bei ihm etwas verdienter. Und ja, man sieht halt, dass Lündal gerade für das System mit Schienenspielern vielleicht auch die bessere Wahl als Zimmermann auf der Position ist, was das Thema Tempo betrifft. Also nicht, dass Zimmermann langsam wäre, aber die Wucht, die Lündal hat, ist schon nochmal eine etwas andere. Also sowohl was Geschwindigkeit, aber auch eben, weil er halt so ein 1,90-Typ ist und körperliche Wucht ist. Ne? Wir hatten den Kopfball, wo er dann eben auch mal, in dem Fall war es allerdings eine Ecke, reinrücken kann. Aber wir hatten in Nürnberg auch schon so eine Situation. Darum richtig gutes Spiel und das Proof of Concept, wie man so schön sagt, dass er uns da doch auf der rechten Seite weiterhelfen kann. Von wem wir das schon etwas länger wissen, das ist Andrea Hoffmann, der in der Mitte der Innenverteidigung heute wieder verteidigte. Da gab es natürlich nicht ganz so viel durch die Braunschweiger zu tun. Man muss aber sagen, dass insbesondere Andrea Hoffmann in 2, 3 Situationen gefährliche Angriffe der Braunschweiger schon im Keim erstickte. Und da gab es vor allem kurz vor Schluss nochmal eine Situation, wo er Ryan Philipp den Ball wirklich exzellent abnimmt. Für mich heute der stärkste Mann der Dreierkette, wohlgemerkt. Und deshalb auch, wenn auch knapp, für mich bei der 2,5.
Okay. Ja, nehmen wir so. Hat er sich nach vielen Vieren verdient.
Nee, das war heute richtig gut und ich erlaube mir dann, weil du ja auch 2 Spieler in Folge hattest, den nächsten, nämlich Emmanuel Ioa, zu nehmen. Und Da muss man sagen, alles, was man über Lyndai gesagt hat, das stimmt auch über Ioa. Sogar vielleicht mit dem kleinen Bonus, dass er das 1-0 dann auch noch direkt vorbereitet mit seiner Flanke. Aber er leitet auch das 2-0 mit seinem wirklich fantastischen Steckpass auf Appelkamp. Also Packing-Wert 1 Million. Der ging, glaube ich, an 4 Braunschweiger Spielern vorbei, den natürlich Appelkamp dann auch verarbeiten muss. Aber wirklich mit diesem exzellenten Ball ein. Er hat selber eine Weitschusschance schon kurz nach Anpfiff. Er hat den Weitschuss, der dann abgeklatscht wird vom Torhüter, den Lyndai dann nicht verwerten kann. Er war wirklich aktiv, hat defensiv nichts auf seiner Seite zugelassen. Und folglich gibt's von mir, genau wie bei Lyndai von dir, auch die 2 für Emanuel Ioa. Mhm.
Ja, nachdem du ja eben die Tonalität für die Notenvergabe mit André Hoffmann war der Beste im Dreierverbund mit 2,5 schon gesetzt hast.
Damit du gar nicht erst auf dumme Ideen kommst. Nein, aber genau, erzähl doch mal was zu Tim Oberdorf.
Auch Oberdorf hat mir heute gut gefallen. Oberdorf hat gut harmoniert mit Lyndal. Die haben schön über die Seite angeschoben. Das, was defensiv von ihm gefordert war, hat er gut gemacht. Gab einen Torabschluss, der etwas in die Wolken geht. Ja, für 2,5 war es vielleicht dann. Also er war tatsächlich etwas weniger auffällig als André Hoffmann, deswegen geben wir ihm die 3.
Auch vielleicht im Vergleich zu Nürnberg, wo er ja auch sehr auffällig gespielt hat und wir ihm die 2,5 gegeben haben. Das heißt aber echt nicht, dass er schlecht war. Es war einfach, er war nicht so sehr gefordert, hat hin und wieder sich nach vorne eingeschaltet, aber geglänzt haben heute vielleicht andere noch etwas mehr. Mhm. Zum Beispiel, nein, eigentlich nicht, sondern eigentlich auch das gilt für Jamil Siebert, der eine wirklich auch tadellose, fehlerfreie Partie dargemacht hat. Hat, glaube ich, nach einer Minute hat er den ersten Moment, ich nenne es ja immer Siebert-Momente, wenn er seinen Körper reinstellt und einen anderen Spieler abprallen lässt. Das hat er gleich nach einer Minute heute gehabt. Da wusste ich sofort, Jamil ist im Spiel. Hat jetzt offensiv, und es war auch nicht notwendig, nicht so die krassen Aktionen gehabt, defensiv aber auch nichts anbrennen lassen. Darum für mich vergleichbar mit Tim Oberdorf und auch hier die 3 für mich, für Jamil Siebert. Ja?
Okay.
Nein?
Doch, alles gut.
Okay. Ja, dann kommen wir zu Shinter Appelkamp. Das ist doch mal interessant. Shinter,
was meinst du? Shinter mit Johannesson heute Spiritus Rector des Spieles. Mhm. Also wie die beiden da gewirbelt haben, immer überall zu sehen. Du sagtest, dass er in manchen Spielen untertaucht und nirgendwo zu sehen ist. Ja. Und dann gibt es die Spiele, in denen taucht er auf und ist überall zu sehen. Und heute war eines der Spiele, in denen er überall zu sehen war. Das ist der Shinter, den wir alle gerne haben, den wir alle lieben gelernt haben, der, ja, ich möchte fast sagen, wie befreit aufgespielt hat. Also die ganze Mannschaft hat natürlich einen tollen Fußball heute gespielt, aber Shinter und Isak insbesondere, ne? Das ist natürlich auch deren Position, der Mittelfeldmotor, diese beiden. Und der hat einfach geschnurrt wie ein Kätzchen.
Er ist halt ein Halbraumspieler und das System heute hat ihm den Halbraum beschert und Braunschweig hat ihm diesen gewährt und er hat es dankbar angenommen.
Ja, und jetzt überlege ich gerade, er hat ein Tor vorbereitet.
Zwei. Er hat das 2-0 und das 4-0 vorbereitet.
Dann bekommt er von mir vollkommen zurecht und da lasse ich nicht mit mir diskutieren, eine 1,5.
Ja, die hätte ich ihm auch gegeben und wir sind sehr kritisch mit Shinter in der Vergangenheit umgegangen, also müssen wir dann auch so eine Leistung wie heute entsprechend gutieren, wie es so schön heißt. Und dann kommen wir zu Giovanni Arc und auch da haben wir mit seine beste Leistung aus meiner Sicht heute gesehen. Mit Sobotka hat er den Spielaufbau aus der Tiefe sozusagen geleitet, hat den beiden Johannesson und Appelkamp auch den Rücken freigehalten, sodass Johannesson auch, sag ich mal, sich auch heute stärker auf das Offensivspiel konzentrieren konnte. Ich finde, er hat sehr viele gescheite Aufbaubälle geschlagen, er hat sehr viele Bälle abgelaufen und auch eine, ich glaube, 2-3 Fehlerchen hatte er drin, aber eine insgesamt geringe Fehlerquote, ohne dass er jetzt bei den Toren direkt beteiligt war, aber das ist nicht seine Aufgabe. Aber dennoch, hier gibt es für mich heute die 2,5 für Giovanni Arc.
Ja, da bin ich ganz nah bei dir. Möchtest du über Isak sprechen, nachdem ich ihn ja eben schon ein bisschen angerissen habe?
Ja, für mich der Spieler des Spiels. Und wenn wir Schinter Appelkamp die 1,5 gegeben haben, Isak Bergmann-Johannesson mit der 1 heute für mich. 2 Tore selbst erzielt, zumindest auch das zweite. Also beim zweiten muss er vielleicht nur beim 2-0, seinem ersten Tor, muss er vielleicht nur den Fuß reinhalten, wenn man so möchte, weil die Vorlage von Appelkamp so gut war. Aber dann spätestens beim 4-0, da hat er selber die Eiskälte, die man vom Isländer erwarten darf, vor dem Torwart, um das Ding zu machen. Er hat vorher schon eine Szene, die jetzt nicht in den Highlights auftauchte, wo er wirklich auch exzellent an den Verteidigern vorbeidribbelt und dann in die Mitte zu, glaube ich, Sobotka passen möchte. Und da kommt der Verteidiger auch noch rein. Er leitet das 1-0 mit seiner Seitenverlagerung mit ein. Er war einfach der dominante Spieler, aber schon auch in Kombination mit Appelkamp. Es hat ein bisschen, ich greife da jetzt sehr hoch, aber es hat so ein bisschen an dieses Duo bei der deutschen Nationalmannschaft, an Musiala und Wirtz erinnert, wo halt einfach zwei offensive Mittelfeldspieler halt wirklich mit einem hervorragenden spielerischen Verständnis miteinander kicken. Und das haben beide wirklich gemacht. Und ich glaube, niemand würde vielleicht heute widersprechen. Die 1, die glatte 1 für Johannesson.
Wenn ihr widersprechen wollt, ihr wisst, wie es geht.
Ja. Mir fällt übrigens auch ein, dass Tim Rossmann heute gar nicht eingesetzt wurde.
Das ist mir auch gerade eben, als ich unsere Liste lang gegangen bin und gedacht habe, okay, Felix Klaus ist zu spät eingewechselt. Ja. Und dann kamen wir auf Tim Rossmann und ich habe gedacht, oh ja, der hat heute nicht gespielt und er hat aber auch nicht gefehlt. Was also nicht gegen ihn sprechen soll.
Ne? Ja, genau.
Aber es war einfach so eine runde Leistung, dass ich jetzt nicht das Gefühl hätte, also ich fand es okay, Van Brederode einzuwechseln, ne, um es mal so zu sagen.
Genau. Übrigens, wir haben, fällt mir gerade ein, wir haben Joshua Kwasi vergessen bei den Noten, denn er wurde ja rechtzeitig eingewechselt,
ach ja, stimmt,
um ihm eine Note zu geben. Möchtest du über ihn kurz sprechen?
Ja, ich überlege gerade, es ist mir nicht besonders viel Prägnantes jetzt eingefallen zu ihm oder aufgefallen. Ich wäre vom Gefühl her bei einer Note 3, weil ich, also ich, einfach solide. Also ich glaube, er hat einfach einen ganz guten Job gemacht, hat aber weder ins Negative tendierend noch irgendwie besonders positiv sich jetzt bei mir gerade in den Fokus gespielt.
Da muss man ja dann auch sagen, das ist ja für Verteidiger mitunter auch durchaus ein Kompliment, wenn man sagt, ist in keiner Weise da negativ aufgefallen, hat...
Hat sich nahtlos eingefügt.
Ne? Die Stabilität war weiterhin gegeben, hat das gut gemacht. Die Leute kamen nicht an ihm vorbei. Und ich finde auch, da ist die 3, wie bei Siebert und Oberdorf, weil heute geglänzt hat, vor allem die Offensive, ne? Etwas, was ja diese Saison bisher nicht so häufig war. Aber da würde ich auch sagen, kein Widerspruch, die 3. Ja, und dann übernehme ich Marcel Sobotka. Und auch da haben wir, glaube ich, heute seine stärkste Saisonleistung gesehen. Er war gerade in dieser Anfangsdruckphase, wo wir Braunschweig auch früh gepresst haben, war er einer der Spieler, die überall die Bälle erobert haben und eigentlich dafür gesorgt hat, dass Braunschweig gar nicht zur Entfaltung kam. Er war dann auch beim 3-0 der Vorlagengeber. Eine Flanke von Sobotka sieht man auch nicht so häufig, aber
stimmt,
die war gut. Und hat dann auch für den Rest der Partie eigentlich immer dafür gesorgt, dass die Räume geschlossen waren, war sehr präsent, war auch immer mal wieder in Szenen im Strafraum zu finden. Und können wir jetzt drüber diskutieren, ob 2,5 oder 2. Ich würde vielleicht im Vergleich zu Arc sagen, weil er eben auch noch den Assist hat zum 3-0, dass er vielleicht sogar bei der glatten 2 für mich hier landet.
Ja, da bin ich bei dir. Das machen wir so.
Ja, und dann David Kownacki, wie würdest du ihn mit seinen 2 Toren heute einordnen?
Ich glaube, ich ordne ihn zuallererst einmal als glücklich ein. Das ist mir ganz wichtig. Und auch ich habe mich extrem für ihn gefreut, dass er wieder getroffen hat, nachdem er verletzt war, und dass er sich einfach belohnen konnte für die Spiele, die er zuletzt hatte, die auch dann nicht so gut für ihn gelaufen sind, wo er untergetaucht war. Er hat in Nürnberg die 4,5 bekommen, in Elversberg die 4. Und heute macht er das, was er machen muss. Er macht einfach Tore. und er reißt Lücken, er spielt gut Fußball mit, er war ähnlich wie Appelkamp auch überall auf dem Platz zu finden. Also wenn du dir die Heatmap anguckst, ich glaube, es gab wenig Teile des Spielfeldes, die David Kovnatski in diesem Spiel nicht gesehen hat. Und deswegen bekommt er von mir auch eine 1,5.
Da stelle ich höchstens die Frage in den Raum, hätte er vielleicht mehr als 2 Tore erzielen müssen heute? Und das ist natürlich Jammern auf enorm hohem Niveau. Mhm. Aber er hatte noch weitere Torchancen, die er aber teilweise nicht so eiskalt macht, wie die beiden Treffer. Da ist halt die Frage, 1,5 oder vielleicht doch 2? Wobei 2 Toren, ne? Aber die 2 Tore sind jetzt nicht die allerschwersten der Welt, muss man ja fairerweise sagen.
Ja, aber da muss auch erstmal stehen, das muss halt auch machen, ne? Und
ja, also ich, von mir aus, ne?
Ich möchte ihm gerne die 1,5 geben.
Ich wäre ja, bei der 2 gewesen, aber von mir aus können wir ihm die 1,5 dann da auch geben. Dann, ja, dann kommen wir zu Vincent Vermey und ich glaube, das ist der einzige Spieler, der heute etwas abgefallen ist nach seiner Einwechslung. Mhm. Da, ich kann mich jetzt an keine wirklichen Abschlusssituationen oder an Szenen, die von Vermey eingeleitet wurden, erinnern. Hatte sicher nach seinem guten Auftritt in Nürnberg das durchaus verdient, heute reinzukommen. Aber das Tor macht ja dann eher Pjetinovic, der dann auch gekommen ist, aber zu spät, um eine Note zu erhalten. Es war natürlich dann auch die Phase, wo das Spiel entschieden war, ne? Das darf man jetzt vielleicht auch nicht vergessen. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger, da dann noch mal zu Torchancen zu kommen. Aber er hatte natürlich trotz allem eine halbe Stunde Zeit. Seine Leistung eher etwas unglücklich. Ich überlege halt gerade, also auf keinen Fall höher als eine 3,5, ob ich ihm vielleicht sogar die 4 geben würde. Wie siehst du das?
Ja, es ist halt nicht viel bei rumgekommen, ne? Also das, es fühlt sich so falsch an, bei so einem Spiel dann einem Spieler eine 4 zu geben. Auf der anderen Seite gibt's, wie du schon sagst, wenig positive oder sehr positive Aspekte, die uns irgendwie in die 3 bewegen würden. Er gewinnt ein paar Kopfballduelle, aber ja, es ist, er hat nicht den Impact aufs Spiel, das ist schon richtig.
Also, wo wärst du? Wärst du bei der 4 oder bei der 3,5? Ist schwierig.
Ich bin immer so wohlwollend, aber wahrscheinlich wäre die 4 der richtigere Ansatz.
Vielleicht ist die 4 dann. Dann kriegt er eben die 4, so ist es dann eben. Ja, dann sind wir bei einer Gesamtnote von 2,3. Und das ist nicht überraschend tatsächlich die beste Bewertung in dieser Saison. Ja. Danach folgen die Spiele gegen Hannover und in Berlin. Und ich finde, das kann man auch so sagen, das waren unsere 3 stärksten Partien in dieser Saison. Natürlich auch alles 3 Siege. Also in Hannover, gegen Hannover gab es eine 2,6 im Schnitt und in Berlin eine 2,8. Und dann sind wir heute mit einer 2,3, finde ich. Gibt es das gut wieder? Mhm. Spielnote 2 hatte ich schon bei Instagram gepostet. Ich fand, es war halt ein sehr torchancenreiches Spiel und das ist ja auch für den neutralen Zuschauer. Es hatte jetzt nicht so den Spannungsfaktor, aber es war einfach viel guter Fußball, den man einfach sehen konnte heute, ne? Es war einfach richtig gut anzuschauen, was da geboten wurde, zumindest von einer Mannschaft, und entsprechend viele Torabschlüsse gab es dann auch. Darum die Note 2. Und ja, dann darfst du noch über Daniel Schlager, unseren Schiedsrichter, vielleicht kurz sprechen. Ich glaube, viel gibt es da auch gar nicht zu sagen heute.
Nee, gerne. Also ich finde, man hat gemerkt, dass Daniel Schlager ein Schiedsrichter ist, der auch Bundesliga und Conference League und sowas alles pfeift. Er hat eine große Ruhe ausgestrahlt. Er hat aus meiner Sicht, weiß ich gar nicht, ob man die gelbe Karte für diese Schwalbe geben muss. Sie wird nicht gecheckt. Es gibt schon eine Berührung irgendwie. Also das fand ich tatsächlich ein bisschen hart, obwohl es jetzt gegen den Gegner war. 2, 3 Situationen, wo er irgendwie Einwürfe nochmal zurückpfeift, weil sie irgendwie einen Meter zu weit links oder rechts waren. Das fand ich ein Müh kleinlich. Ansonsten würde ich behaupten, in einem nicht besonders schwer zu leitenden Spiel macht er keine Fehler und kriegt deswegen von mir eine 2.
Ah, was? Nee. Also dafür, gut. Es gab, nee, aber also in einem Spiel, wo er, in einem Spiel, wo als Schiri nicht großartig was Heikles zu beurteilen war und so, Also zwei, da muss dann natürlich auch schon eine knifflige Situation oder sowas.
Alle Tore richtig erkannt.
Ja, aber da gab es halt auch nicht irgendwie Schwierigkeiten mit Abseits. Und das
Pejinovic abseits gesehen, dass es keins ist beim Tor.
Also für mich eine drei, einfach weil es halt ein leicht zu leitendes Spiel für den Schiri war, dass er souverän gemacht hat. Aber eben, es gab halt auch keine heiklen Momente, wo er dann zeigen musste, dass er guter Schiri ist, oder? Also von mir ist dann 2,5, wenn wir uns in die Mitte von uns beiden bewegen.
Bin ich mal zum Schiedsrichter wohlwollend, das ist auch wieder falsch.
Ja, ist auch wieder falsch.
Mann. So. Was du machst du falsch.
Dann schauen wir uns nochmal an, wie die Noten also ausgefallen sind anhand der Startaufstellung im Tor. Florian Kastenmeier mit der 2,5, dann in der Viererkette Tim Oberdorf mit der 3, André Hoffmann mit der 2,5 und Jamil Siebert mit der 3, auf den Außenbahnen Lündahl rechts mit der 2 und genauso Emanuel Ior auf links. Dann haben wir im Mittelfeld Marcel Sobotka mit der 2, Giovanni Arc mit der 2,5 und offensiv dann Shinta Appelkamp mit der 1,5 und Isaac Bergmann-Johannesson mit der 1. Glatt und ganz vorne in der Sturmmitte haben wir David Kovnatski mit der 1,5. Ja, das war also die Partie gegen Braunschweig. Und nächste Woche geht es zum FC Schalke 04. Und darüber wollen wir jetzt als nächstes sprechen. Tja, und da sind wir wieder zur Vorschau auf unsere nächste Partie beim FC Schalke 04. Und da haben wir uns einen Gast eingeladen, den Daniel. Hallo Daniel.
Hallo zusammen, ihr zwei.
Wie geht es dir? Es läuft ja wie geschmiert dieses Wochenende. 4-2 in Paderborn gewonnen.
Ja, ich würde fast behaupten, das ist das beste Saisonspiel von uns gewesen dieses Jahr. Ein bisschen mehr Funken Hoffnung für das kommende Spiel gegen die Fortuna.
Tja, wollen wir mal sehen. Aber bevor wir über das reden, wollte ich mal so ein bisschen zurückblicken. Fun Fact über mich, ich glaube, Andi weiß es, aber du auf jeden Fall nicht und die Leute da draußen wahrscheinlich auch nicht. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, du weißt jetzt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte hier. Fühlst du dich als Schalker gerade wie Bill Murray in Punxsutawney, der jeden Tag oder in dem Fall /Saison dasselbe erlebt?
Ja, mit dem kleinen Unterschied, dass ich tatsächlich die momentane Situation so ein bisschen erwartet habe schon.
Okay.
Ich habe ja bei meinem letzten Besuch bei eurem Podcast schon erwähnt, dass wir letztes Jahr in ganz andere Schubladen gepackt haben bei unseren Neuzugängen. Mhm. Und am Anfang dieser Saison war die Schublade halt nochmal eine Etage tiefer. Und das sieht man am Kader und an der Leistung.
Ja, okay. Und also das würde ja dann so ein bisschen heißen, sehenden Auges, naja, nicht ins Verderben gerannt, das wissen wir ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber sagen wir mal zumindest in die Probleme gerannt. War dieser Weg im Grunde alternativlos diesen Sommer, dass man sagt, ja, wir müssen was machen am Kader, aber eigentlich haben wir kein Geld und müssen irgendwie zusehen, wo wir bleiben?
Das wird sicherlich der Grund gewesen sein. Die Erwartungen bei einem Verein wie Schalke waren dann trotzdem groß in den Medien und so, aber an Reaktionen, ein Großteil der Zuschauer, auch bei den Heimspielen, denke ich, dass das nicht ganz unerwartet kommt.
Ja, okay. Grundsätzlich ging die Saison ja eigentlich ganz gut los. Ihr habt Braunschweig nur 5-1 besiegt.
Gegentor gegen Braunschweig.
Es soll ja Mannschaften geben, die Braunschweig auch ohne Gegentor in dieser Höhe besiegen. Dann eine relativ unglückliche Niederlage, kann ich mich noch dran erinnern, in Nürnberg, ne, mit einer roten Karte, glaube ich, für Schallenberg. Ja. Aber dann im Pokal weitergekommen, unentschieden in Magdeburg. Also eigentlich lief der Saisonstart, ich sag jetzt mal, in Ordnung. Aber dann hat man das Gefühl, war das alte Schalke aus der letzten Saison wieder da. Und das endete ja letztendlich dann auch in der Entlassung von Karel Geritz. Warum ging es mit ihm nicht mehr weiter?
Ich weiß jetzt nicht, ob der Trainer an sich das Problem ist, sondern eher die handelnden Personen, die dann eine Stufe höher.
Auf die kommen wir noch.
Okay, dann nehme ich das schon mal vor. Mhm. Ja, also ich persönlich, meine persönliche Meinung ist immer noch, das fing schon an mit dem Rausschmiss von Thomas Reis, den ich persönlich für den richtigen Trainer gehalten habe. Mhm. habe ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon erwähnt gehabt. Ja. Und ja, dann mit Ben Manga und Karel Gerards, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist der Trainer, das kennen wir ja alle beim Fußball, immer das schwächste Glied in der Kette.
Hat er auch nicht zu Schalke gepasst? Oder warst du eigentlich mit seiner Arbeit grundsätzlich gar nicht so unzufrieden? Also ich hatte immer den Eindruck, von außen betrachtet natürlich, ne, er hat die Sprache nicht so richtig gesprochen. Und ich hatte immer den Eindruck, ist der jetzt, also dass er nie so richtig irgendwie angekommen ist, so dieses ganze Schalke-Ding so richtig verinnerlicht hat, weil er halt natürlich immer so ein Koloss an Vereinen auf alles einwirkt, ne, ein Umfeld, da ist halt immer Wucht dahinter, positiv wie negativ. Und ich glaube, er hat irgendwie gefühlt immer versucht, das so ein bisschen mit Gelassenheit wegzumoderieren. Aber man hat so das Gefühl gehabt, diese Emotionalität, die dahinter steckt, die hat er für mich nie so ausgestrahlt.
Ja, Emotionalität ist auch das Wort, was mir gerade auch auf den Lippen lag. Das ist tatsächlich etwas, was nicht gepasst hat mit dem Verein. Mhm. Das ist ein großer Verein, traditioneller Verein. Ich kennt ihr genauso. Ja. Das irgendwie fachlich, denke ich, ist das ein guter Trainer gewesen. Ich fand auch viele Dinge, wie er es angegangen, gar nicht so verkehrt. Ich fand, er hat auch Stärke bewiesen, indem er einfach auch Entscheidungen getroffen hat, obwohl ihm wohl anscheinend so reingeredet worden ist, wen er aufstellen soll, dass Neuverpflichtungen auch Spielpraxis bekommen sollen. Da ist er relativ treu seiner Linie geblieben. Das ist eigentlich ein starkes Zeichen für einen Trainer. Aber ja, wenn das zwischen Vorstand, Manager, ich kann ja gar nicht, in welche Position es alles mittlerweile gibt oder nicht mehr gibt und so, das ist ja ein Riesendurcheinander. Aber das, also im Prinzip war das Gefühl so da, es wird nur auf eine Negativserie gewartet oder auf eine höhere Niederlage, dass dann der Trainerposten gewechselt wird.
Okay, und mit ihm ging ja dann auch gleich Marc Wilmots, der Sportdirektor war. Das ist, wie gesagt, sehr unübersichtlich, mit wer welche Position genau hatte. Und dann habt ihr innerhalb weniger Monate eigentlich mit Büskens, Asamoah, Wilmots, also gleich wirklich sehr verdiente Leute, die ja auch teilweise nachweislich wirklich sehr gute Arbeit in der Vergangenheit auf Schalke geleistet hatten, vom Hof gejagt. Waren diese Leute das Problem? Weil mich persönlich hat das schon im Sommer sehr gewundert, dass man sich von diesen Leuten getrennt hat.
Mit Sicherheit nicht. Ich denke, das sind auch so Machtspiele gewesen, dass Leute in gewissen Positionen auch zeigen wollten, wir haben die Macht und wir wollen was machen. Und ja, unglückliche Entscheidung meiner Meinung nach.
Letztendlich kann man sagen, der Fisch stinkt vor allem vom Kopf. Vorstand, Entscheidungsebene.
Ich möchte es gar nicht darauf reduzieren. Okay. Also, so ehrlich muss man sein. Also, dass da natürlich ein riesen Durcheinander herrscht, das ist ja eine Tatsache.
Ja, das wurde auch diese Woche, glaube ich, oder war es letzte Woche, wunderbar nochmal bewiesen mit dieser Presseerklärung zum Thema Ralf Fährmann, die einfach so unprofessionell wirkte, so mit Emotionen aufgeladen, wie man einfach als Profiverein nicht in der Öffentlichkeit mit einer offiziellen Mitteilung agieren darf. Also ich verstehe allen Ärger und Frust, der da möglicherweise hinter den Kulissen ist. Aber also da habe ich auch nur gedacht, die sind komplett da überfordert mit den jetzigen Situationen. Das ist mein Eindruck von außen da zumindest gewesen.
Ja, also definitiv überfordert, das passt. Aber es herrscht auch keine gesunde Struktur. Also deswegen meinte ich eben, ich möchte es gar nicht auf die handelnden Leute, die am Vorstand reduzieren, weil das zieht sich runter auch bis zum Kader. Ne? Mhm. Der Karel Gerards hat es ja im Interview sehr schön ausgedrückt, dass er mit einem Spieler, nicht benannten Spieler, ein Gespräch geführt hat. Und keine 2 Stunden später war dieses Gespräch schon in den Medien und das sagt einiges aus. Also da ist es sowohl im Vorstand als auch auf den Managerpositionen sind einfach Leute, die nicht den Respekt, glaube ich, in der Mannschaft haben. Da sind die Spieler, nehmen sich einfach Dinge raus, die sich bei einem gesunden Verein nicht gehören. Deswegen, ich will das gar nicht, also das Hauptproblem oder ein Großproblem ist mit Sicherheit die sportliche Führung, aber diese Charakterfrage kann man durchaus, glaube ich, auch im Kader stellen. Und dann nehme ich auch so einen verdienten Spieler wie Ralf Fährmann. Also der ist bei uns Fans natürlich sehr beliebt, gar keine Frage für seine Verdienste. Aber dieses ganze Hickhack, was jetzt kam, da haben, glaube ich, beide Seiten ihren Teil dazu beigetragen und sehe ich auch durchaus sehr kritisch.
Nee, okay, also Fährmanns Rolle finde ich auch, das liest man ja auch sehr deutlich zwischen den Zeilen, ist da mit Sicherheit auch kritisch zu betrachten. Das Problem ist halt nur diese Presseerklärung, das machst du halt hinter verschlossenen Toren bei einem normalen Verein, bei einem professionellen Verein. Das machst du nicht in der Öffentlichkeit, diese ganze schmutzige Wäsche, weil letztendlich ja beide Seiten davon nur Schaden nehmen. Und das war so nochmal so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, ja, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dazu kommt dann natürlich, ja, auch die Finanzlage, ne, wann hattet ihr eure Mitgliederversammlung? Im November jetzt? Oder wann war die?
Ja, vor 2-3 Wochen war das ja genau.
Aktueller Schuldenstand 162,7 Millionen und klar, da ist Stadion und so weiter mit drin. Aber man hat da so durch die Bohne auch gehört, ne, jetzt auch mit den sinkenden TV-Einnahmen, das ist ja ein Teufelskreis, in dem ihr euch befindet, ne, dass ihr einen riesigen Personalkostenapparat logischerweise habt, weil ihr von ganz woanders kommt, als jetzt eben beispielsweise Fortuna Düsseldorf oder die SV Elversberg. Aber man sieht halt, dass es nicht nur da weniger wird, auch mit dem Sponsoring wird es schwer. Also dieser Trikotsponsor, den ihr da gerade habt, ist jetzt, also
hochseriös.
Sag mir nichts
gegen Sun Minimil und deren Multilevel-Marketing-Modell.
Also,
das ist hochseriös, Thorsten, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen.
Wenn man sich in das Thema ein bisschen einliest, da gibt es natürlich, weil ja viel Presse zu Schalke gespielt hat, da gibt es die wildesten Artikel über Spieler, die per Rezept ihre Physiotherapie abholen müssen und nicht mehr zu Physiotherapeuten gehen können, bis hin zu Planen, ein Genossenschaftsmodell aufzubauen, wie beim FC St. Pauli. Also jetzt mal ganz konkret und ein bisschen gemein gefragt, gehen die Lichter aus, wenn Schalke nicht aufsteigt? Und was passiert, wenn es in die dritte Liga gehen würde?
Also Abstieg sehe ich nicht bei aller sportlichen Krise. Mir fehlt so ein bisschen klare, ehrliche Worte. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Dass die Situation ist, wie sie ist, auch das ist eine Tatsache und das wird mir viel zu wenig kommuniziert, das wird mir noch zu viel geträumt, es kommen mir noch zu viele Floskeln, wir sind ein großer Verein und unser Ziel ist wieder über kurz oder lang hochzukommen. Das meinte ich eben damit, ich habe das für mich, glaube ich, am Anfang der Saison relativ gesund einschätzen können, dass ich eine ähnliche sportliche Situation erwartet habe, wie es letztes Jahr war. So ist es jetzt auch gekommen tatsächlich und ja, die Kommunikation, und da rutschen wir schon wieder auf Thema Vorstand und so, das ist halt, entspricht nicht ganz der Realität und da tun wir uns auch keinen Gefallen damit. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Fans ruhig halten, aber ich glaube, diese Ernüchterung und diese Demütigkeit, die erlebe ich im Stadion, das sehen die Leute schon. Deswegen ist die Stimmung auch eigentlich noch relativ gut, obwohl, ne, man könnte sagen, so, wir haben ja ein katastrophales letztes Jahr erlebt und jetzt geht es schon wieder so los, aber ich glaube, die Leute können durchaus einschätzen, was für Spieler da auf dem Platz stehen und dass man sportlich gar nicht so viel mehr erwarten kann. Ne, vielleicht 5-6 Punkte mehr, dass wir ein bisschen im Mittelfeld sind, das vielleicht, wir hatten wirklich paar Spiele, die unnötigerweise verloren wurden, wo die Leistung eine Katastrophe war. Aber für mehr reicht es nicht und wird es auch, wenn wir ehrlich sind, für die nächsten 2-3 Jahre nicht reichen. So ehrlich muss man sein. Und diese Kommunikation fehlt mir vom Verein vollkommen. Da wird mir noch zu viel rumgeträumt und ich glaube auch, dass sie das per se richtig einschätzen, aber noch nicht den Mut haben, das einfach zu kommunizieren.
Mhm. Und glaubst du, die Menschen können damit umgehen, wenn das, also der FC Schalke als großer Verein, als sag mal, einer der Vereine mit der Strahlkraft da im Ruhrgebiet, wenn sich da dann der Vorstand hinstellt und sagt, ja, wir richten uns jetzt mal ein auf die nächsten 3-5 Jahre zweite Bundesliga. Das kann doch nicht der Anspruch von Schalke sein und das kann doch auch eigentlich nicht das sein, was du verkünden willst und darfst in so einem Umfeld, oder?
Dann stelle ich die Gegenfrage, warum? Also, wir sind, was ist ein großer Verein? Wir haben den großen Namen, wir haben ein großes Fanlager und so, das sind sicherlich Punkte, die ein großer Verein hat. Aber wir haben nun mal auch diese Schulden, die können wir nicht wegdiskutieren. So, und irgendwann muss man mal Tacheles reden und ehrlich zu sich selber sein. Wir werden die nächsten Jahre nicht finanziell irgendwie was Verrücktes machen können. Und den Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, mit jungen Spielern was aufzubauen, ist durchaus richtig, aber das zeigt ja auch die ganzen Spieler, die wir geholt haben, die überhaupt keine Rolle spielen. Ist halt schwierig in der zweiten Liga für den großen Verein. Da kommen wir ja zum Thema, wir sind halt nicht in Elversberg oder Paderborn. Ne? Da kommen mal junge Spieler und die können auch mal 3-4 Spieler so ein bisschen hinterherhinken und sich entwickeln. Aber gerade durch Medien und das ganze Szenario ist es halt schwierig für einen großen Verein. Und da müssen wir einfach ehrlich sein zu kommunizieren, sind wir noch der große Verein? Sportlich definitiv nicht.
Ja, da Stichwort großer Verein, Blitzrecherche gerade von mir, weil ihr ja auch eure Zahlen aus dem letzten Geschäftsjahr bekannt gegeben habt. Da hattet ihr einen Umsatz von 74,3 Millionen. Da bewegen wir uns ziemlich auf Augenhöhe, Düsseldorf und Schalke. Aber man muss natürlich oder darf nicht vergessen, wo kommt ihr her, wo kommen wir her? Und bei euch ist das natürlich ein Schrumpfen des Umsatzes auf diese Zahl, während es bei uns ein Wachstum auf diese Zahl ist. Ne? Und da hast du dann so gesehen schon ganz recht. Ne? Der Anspruch von Schalke kann eigentlich nicht so viel höher sein. Man darf eben auch nicht vergessen, weil ihr natürlich sportlich jetzt einfach da in den letzten Perioden auch nicht die besten Entscheidungen getroffen habt, dass ihr, sag ich mal, mit einem vergleichbaren Umsatz, aber aktuell sportlich schlechter dasteht als wir, liegt halt jetzt daran begründet, dass ihr natürlich schon versucht habt, am Kader was zu ändern, das aber natürlich nicht von heute auf morgen geht, ne, und man nicht so auf Anhieb das schafft. Aber um das mal einzuordnen, Schalke ist damit auf jeden Fall bei deutlich geringerem Umsatz als beispielsweise der HSV oder Hertha BSC bereits. Ne? Das sind tatsächlich Kaliber, die sich auch im Vergleich zu uns nochmal auf ganz anderen Ebenen bewegen. Ne? Der HSV sogar mit über 100 Millionen in der Richtung. Also das heißt, die Lage da ist angespannt, vielleicht auch angespannter, als es kommuniziert wird, höre ich jetzt bei dir so ein bisschen zwischen den Zeilen raus. Gucken wir aber mal vielleicht jetzt wirklich auf den Platz. Und da haben wir, bevor wir zum neuen Trainer kommen, über eine Person noch nicht sehr viel gesprochen. Ich habe zur Vorbereitung mir mal angeguckt und ich gebe zu, das ist jetzt die Zahl, wenn man alle Leihrückkehrer und Aufrücker in den Profikader aus den Nachwuchsteams mit einrechnet, dann gibt es seit diesem Sommer 25 neue Spieler auf Schalke. Das ist entweder ein von langer Hand vorbereiteter Masterplan oder eine abenteuerliche Personalpolitik. Für welche These steht der neue starke Mann im Sport, Ben Manga?
Also wenn ich deine zwei Vorgaben zur Auswahl habe, würde ich die zweite wählen.
Ist natürlich schwarz und weiß, wie immer ist die Wahrheit vermutlich etwas grauer. Das ist natürlich provokant jetzt von mir, das gebe ich zu.
Aber auch das ist etwas, was ich persönlich, kritisch ist das verkehrte Wort, aber dass viele, viele Neuzugänge nicht funktionieren, steht außer Frage. Mhm. Von den 25 weiß ich bei circa 10 gar nicht, wo die rumturnen. Die sind ja teilweise in die zweite Mannschaft schon wieder abgeschoben worden. Oder ja, abgeschoben ist auch das zu hartes Wort vielleicht. Wenn wir ehrlich sind, haben wir drei Spieler, die jetzt neu im Kader sind, mit Younes und Süla und mit Abstrichen noch Aydin, der ja auch ein Rückkehrer ist, die so ein bisschen den Weg in die Startelf gefunden haben. Justin Hekeren im Tor noch.
Ja, genau, der war auch ausgeliehen. Ne?
Ansonsten ist der Kader ja ähnlich wie letztes Jahr. Ne? Und dann kann ich persönlich auch keinen großen sportlichen Sprung nach vorne sehen. Das erklärt auch.
Wenn man sich diese Neuzugänge anguckt, ich sag mal, der einzige, den man so wirklich als klare Verstärkung werten kann, ist wahrscheinlich Musa Sylla.
Ist doch der einzige, der richtig Geld gekostet hat. Für 2,5 Millionen kann man das vielleicht auch erwarten.
Aus der zweiten französischen Liga geholt, von Pau FC. Andere Spieler, wie zum Beispiel Ron Torben Hoffmann, der hatte wahrscheinlich ganz andere Ambitionen. Gut, aber das ist natürlich ein legitimes sportliches Torwartduell mit Justin Hekeren. Ich glaube, über die paar Spieler können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ich war sehr irritiert über den Transfer von Armin Younes. Ich habe ihn jetzt nicht so verfolgt, so rein zahlentechnisch taucht er jetzt nicht irgendwie bisher groß erfolgreich auf und für mich eigentlich Spieler, der schon sehr lange jetzt weg vom Fenster war auch vereinslos, glaube ich, als ihr ihn geholt habt. Ist ja in Düsseldorf geboren und hat zwar nie für die Fortuna gespielt, aber ist natürlich so ein Düsseldorfer. Also ist er eine Verstärkung? Er ist Stammspieler, ja, aber das muss ja nicht zwingend heißen, dass das so viel bewegt.
Um vor lauter Schimpfen auch mal was Positives zu sagen, ich finde die Herangehensweise an der Younes-Verpflichtung zum Beispiel ganz gut. Der war ja in der letzten Rückrundenphase schon bei uns im Verein, durfte mittrainieren in der zweiten Mannschaft und hat sich ihn eine Zeit lang angeguckt und hat dann irgendwann entschlossen, so, okay, der könnte uns weiterhelfen. Auch mit dem Hinblick, dass wir so viele junge Spieler geholt haben, die um die 20 rum waren oder auch weit unter 20, dann noch den einen oder anderen Erfahrenen mit im Kader zu haben, macht sicherlich Sinn. Und ich fand gerade in der Phase, als es nicht bei uns so lief, also wo wir wirklich da diese 3-4 Spiele katastrophale Leistung gebracht haben, war er ein Lichtblick auf dem Platz, der noch ein bisschen spielerisch was reingebracht hat und so. Ist jetzt sicherlich jetzt nicht ein Topspieler der zweiten Liga, aber ich glaube, tut uns im Mittelfeld schon ganz gut.
Okay. Ja, und da habt ihr dann auch noch Yannick Bachmann geholt. Da ist jetzt so ein Transfer, wo ich sage, das überrascht eher, weil bisher Sandhausen, Hansa Rostock, also ein Spieler, der eigentlich immer eher bei Abstiegskandidaten auch jetzt nicht so unfassbar positiv aufgefallen ist oder so. Also zuletzt hat er auch ein bisschen bei euch gespielt. Aber ist das einfach der Tatsache geschuldet? Ja, man kann sich halt gerade dann nicht immer im obersten Regal bedienen, wobei das bei Söller und 2,5 Millionen ist ehrlicherweise eigentlich schon ganz ordentliches Investment.
Ich finde den Transfer auch gar nicht so schlecht, weil ich würde mir mehr so ein Mittelding wünschen. Also das Hauptaugenmerk dieses Jahr war ja wirklich viele, viele junge Spieler zu holen in der Hoffnung, dass ein oder zwei einschlagen. Das ist mir einfach zu viel Masse, die wir jetzt da im Kader haben und die irgendwo da auf irgendwelchen Nebenplätzen, böse gesagt, rumturnen. So ein Mittelding fände ich ganz gut. Ne? Ich glaube, mit Felipe Sanchez haben wir einen jungen Spieler geholt. Von dem, was ich jetzt gesehen habe, das könnte was werden.
Hat aber bisher wenig gespielt. Ne? Das war wenig ja auch, glaube ich, eines der heißen Themen zwischen Geritz und Ben Manga, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, richtig. Wenig gespielt, aber in den Spielen, wo er gespielt hat, meiner Meinung nach konnte man schon sehen, ist ein junger Kerl, der durchaus Potenzial hat. Ein bisschen ungestüm noch und so. Ich glaube, der Fußball in Argentinien ist auch noch ein bisschen rustikaler und körperlicher. Ich glaube, da braucht er noch ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen. Aber per se, glaube ich, ist das eine gute Verstärkung für die Zukunft. Die zwei Jungs, die aus der U23 hochkommen, sind Grüger und Bulut, machen auch eine ganz gute Rolle. Und dann so Spieler aus der zweiten Liga zu holen oder auch aus der ersten Liga, die keine Rolle spielen, mit zwei, drei Gesichtern, ich glaube, das sollte unser Weg sein und nicht dieses Extreme immer in alle Richtungen. Ne? Dieses Jahr war diese Extreme, nur junge Spieler. Wir wollen irgendwie Mehrwert schaffen, wenn Spieler sich mit Leistungen präsentieren können. Ja, von allen ein bisschen ein starker Spieler, der Geld gekostet hat, war okay. Und ich glaube, Yannick Bachmann, auch da ist jetzt nicht jetzt der Riesenpenger der zweiten Liga, aber bringt Erfahrung mit, bringt eine gewisse Härte mit im Mittelfeld. Auch einer der eher besseren Neuverpflichtungen, auch wenn es nicht in meinen Augen jetzt ein absoluter Stammspieler ist. Ja. Ich sehe eher andere Spieler kritisch, die schon das eine oder andere ja bei uns sind.
Ja, zum Beispiel?
Ja, Ron Schallenberg funktioniert immer noch nicht.
Ja, ich glaube, Kicker-Notenschnitt 3,96, was jetzt wirklich miserabel ist. Also,
ja, Paul Seguin ist auch so ein Fall, wird...
Ist nicht konstant, oder? Also bei dem habe ich immer den Eindruck, wenn ich Schalke spielen sehe, manchmal ist der ganz gut und manchmal geht halt gar nichts bei dem. Und also das ist so mein Eindruck, oder? Ist korrekt?
Also die Beurteilung der Spieler ist ja jetzt wirklich meine individuelle. Ne? Ich will gar nicht so für jeden Schalke-Fan sprechen. Was mir bei Paul Seguin zum Beispiel total fehlt, ist diese Emotion, die ein Verein auch braucht. Ich möchte auf dem Platz sehen, dass man will, dass man kämpft um Körpersprache. Und das ist eine Katastrophe meiner Meinung nach bei Paul Seguin. Und auch bei Rollen Schallenberg, auch ein guter Zweitligaspieler eigentlich. Aber ja, da muss einfach mehr kommen, ne, dass es kann. Das hat dann Paderborn gezeigt.
Ja.
Aber auch da hatten wir eben schon mal angeschnitten, Paderborn und Schalke und die ganzen Medien und der ganze Druck, der bei so einem Verein herrscht, ist einfach was ganz anderes als bei so einem kleinen Verein. Und ich glaube, da kommt er nicht ganz mit klar.
Ja, und er soll natürlich die Defensive stabilisieren, aber tatsächlich ist das so, wenn ich das so sehe, da spielt Schallenberg, der eigentlich Probleme vor allem mit sich selbst hat, und dann daneben Kaminski, also nichts gegen Kaminski, den wir ja noch kennen, aber wir kennen ihn mit all seinen Stärken und Schwächen und er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Und das ist jetzt so eure Innenverteidigung, die er aufbietet. Ich finde, dann muss man sich wahrscheinlich gar nicht wundern, dass man halt ja doch schon sehr überdurchschnittlich viele Gegentore in dieser Saison bekommen hat. Ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, man hat sich von Sanchez und mir fällt gerade gar nicht der zweite Spielername ein.
Für die Innenverteidigung, oder?
Ja, genau. Aus Polen gekommen.
Nee, ich habe auch nur eine Auswahl an Neuzugängen bei den 25. Ja. Da war er nicht dabei, er ist mir nicht
peinlich,
aufgefallen.
Das können wir vielleicht rausschneiden. Nein, Gott. Na, man hat sich, glaube ich, erhofft, eine neue Innenverteidigung aufbieten zu können mit Colors und vielleicht, dass einer von den Jungen funktioniert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wir sind wieder bei Kaminski. Schallenbeck rutscht immer wieder hinten in die Innenverteidigung, wobei ich ihn da gar nicht sehe. Mhm. Also ich habe immer besser das Gefühl, wenn tatsächlich Colors und Kaminski zusammen da hinten stehen.
Aber Tempo ist da dann auch nicht drin, ne?
Das Tempo ist nicht drin, ist schon richtig, absolut. Aber man muss halt immer mit den Zutaten kochen, die man hat. Und das ist halt bei uns momentan der Fall.
Ja, und dahinter steht mit Heker ein sehr junger Torwart, der das Casting des neuen Trainers, über den wir noch sprechen müssen, ja erstmal gewonnen hat gegen Ron-Torben Hoffmann, der zumindest bei Braunschweig schon so anderthalb etablierte Zweitliga-Jahre hatte. Wenn man sich die Kicker-Notendurchschnitt anguckt, für einen Torhüter mit 3,5, das ist somit der schlechteste der Stammkeeper der zweiten Liga. Es war aber wahrscheinlich in dem jungen Alter, ich weiß gar nicht, wie alt er ist jetzt, aber irgendwie 21 oder sowas, ne? Oder sogar nur 20, auf jeden Fall jung. Aber so richtig, also so ein absolut herausragender Rückhalt ist er auch noch nicht. Oder liege ich da falsch?
Ich fand tatsächlich, diesen Transfer hat mich verwundert, sagen wir es mal so, dass wir an Torben Hoffmann gehört haben.
Marius Müller ist nach Wolfsburg gegangen, ne?
Ja. Genau, ja, ein herber Verlust, absolut. Also nicht nur Müller, auch die anderen drei Abgänge, Keketop, Odraogo und Ovejan, haben wir nicht ansatzweise ersetzen können. Vielleicht noch Ovejan mit Mörkin hinten links. Ja. Sage ich doch okay, aber die anderen halt nicht.
Terodde ist vielleicht natürlich auch noch schmerzhaft, denke ich, ne?
Ja, wobei er letztes Jahr auch jetzt nicht mehr so die Riesenrolle gespielt hat, ne? War sicherlich innerhalb der Mannschaft wichtig, aber jetzt auch nicht mehr die Torgefahr ausgestrahlt. Da war ja schon letztes Jahr eigentlich Karaman unsere Nummer 1.
Ja. Also, ne, nochmal zu Hekeren. Ist er einfach noch so ein bisschen zu grün? Fehlt ihm da einfach noch die Erfahrung gerade, oder lässt er sich da von der, sag ich mal, einfach sehr unruhigen Lage auf Schalke so ein bisschen anstecken? Wie würdest du das so sehen? Oder hat er einfach das Pech, er hat jetzt einfach noch nicht so viele Punkte festgehalten, spielt aber grundsätzlich solide? Wie ist er so einzuschätzen?
Also, ich bin eigentlich ein Freund von Justin Hekeren. Ich finde, das ist ein guter Torwart. Ich finde, der hat auch eine gute Spieleröffnung, ne? Also, die langen Pässe, ein gutes Auge, die kommen auch an. Da ist er Hoffmann meilenweit voraus, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, das ist der Hauptgrund, dass er jetzt den Posten zwischen den Pfosten bekommen hat. Ich glaube, da haben wir einen guten Torwart, auch für die Zukunft. Da müssen wir geduldig sein. Und das ist das, was ich eben meinte. Wir müssen auch den jungen Leuten Zeit geben. Schwierig bei einem großen Verein, aber ich glaube,
Geduld ist nicht das erste Wort, das mir einfällt, wenn ich über Schalke nachdenke.
Ja, das Schalke-Umfeld. Aber es ist das, was ich eben schon meinte. Da müssen wir einfach hinkommen. Das ist unser Weg, muss das sein. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Und wir haben in der Vergangenheit schon junge Torhüter schnell davon geschickt. Hubert, der erst bei Paderborn im Tor steht zum Beispiel. Lars Unnerstall. Und
Neuer.
Ja gut, das liegt noch eine ganze Weile. Ah, jetzt bin ich komplett
raus. Meinst du Kevin Trapp?
Nein, ich meine den anderen jungen
Torhüter,
der auch jetzt in Holland unterwegs ist.
Ach, der früher auf Mallorca war. Mit W, ne? Weidenreuter oder so?
Wellenreuter,
das war's. Ne?
Ja, genau. Ja. Ne? Also, das waren, glaube ich, auch gute Torhüter, ne? Die wir jetzt gut gebrauchen könnten. Und ich glaube, mit Hekeren haben wir jetzt einen, dem sollten wir Zeit geben, weil ich ihn auch gar nicht so schlecht sehe, wie die Noten es den Anschein machen.
Ja, okay.
Wenn du keine gute Abwehr vor dir hast, siehst du halt auch oft schlecht aus. Das muss man wirklich sagen. Das sind viele Gegentreffer, wo er nicht viel dran machen kann, weil wir auch wirklich viele Gegentreffer bekommen nach katastrophalen Fehlern. Ob das Kaminski immer wieder ist, Schallenberg jetzt in Hamburg ein Beispiel. Und ne, wenn du eine unsichere Abwehr vor dir hast als junger Torhüter, tust du dich schwer. Aber per se, glaube ich, haben wir einen guten Mann dazwischen den Pfosten, dem wir Zeit geben sollten und der, glaube ich, große Zukunft auf Schalke haben kann.
Okay, ja, ich sag mal so, je weiter es von eurem Tor weggeht, umso besser wird's ja dann. Das Mittelfeld, haben wir schon drüber gesprochen, ist immer noch so ein bisschen durchwachsen, ne? Also sagen wir mal, Younes bringt eine Komponente rein, hat aber sagen wir mal zumindest noch nicht so die Effizienz, dass da auch mal die Vorlagen oder eigenen Tore so richtig bei rumkommen. Seguin etwas wechselhaft in seinen Leistungen, aber wenn es dann vorne in den Sturm oder das offensive Mittelfeld geht mit Karaman und Süller, das passt natürlich ganz hervorragend auch schon bei der Ausbeute. Karaman, da haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, hat sich bei euch ja schon, ja, also bei uns war er wirklich noch sehr phlegmatisch, ne? War so ein Spieler, auf zwei gute Spiele folgen fünf schlechte, so. Und das war vielleicht bei euch am Anfang auch noch so, aber spätestens jetzt seit letzter Saison ist das ja wirklich weg. Und er ist jetzt Kapitän und geht ja auch voran. Also wenn ich Zusammenfassung von Schalke sehe, dann ist Karaman schon der auffällige Spieler bei euch. Wie viel ist er gerade wert? Und vielleicht auch in Kombination mit Ziller, so als Sturmduo, offensives Mittelfeldduo.
Ich habe das ja, glaube ich, auch das beim letzten Podcast schon erwähnt, dass ich finde, dass Karaman mit der Verantwortung, die er bekommen hat, ne, der ist jetzt ein erfahrener Spieler, der jetzt auch nicht mehr so die Riesenwege und die Riesensprints ansetzen muss oder ansetzt, wie er es früher getan hat, noch auch zu Fortuna-Zeiten, wo er ein relativ junger Spieler war. Das kommt ihm sehr entgegen, technisch stark. Ich glaube, vom Charakter her eine ähnliche Rolle, wie Terodde das früher bei uns ausgeübt hat. Das ist, glaube ich, schon ein großes Vorbild für die Jungen. Jemand, der ansprechbar ist, der auch eine Art Vorbildfunktion hat. Und das harmoniert sehr gut. Ganz, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler bei uns, keine Frage.
Okay, dann wissen wir, wen wir umgrätschen müssen. Auftrag an Hoffmann, die waren mein Nachbarn, von daher geht das dann. Okay. Vielleicht sogar immer noch, ich weiß nicht, ob er wahrscheinlich, darüber spricht man ja nicht gerne auf Schalke, vielleicht ist er auch nach Düsseldorf zurückgezogen, da bin ich mir nicht sicher.
Das weiß ich auch nicht, aber es ist schon so, dass wir natürlich sehr abhängig sind von Karaman und Süler. Ne? Ich glaube, Karaman 9 Treffer, Süler 8, wenn ja. ich mich richtig, genau. Ist ja schon...
Ja, das
ein
sind,
Großteil unserer Tore.
Genau, 17 von 27 Treffern allein durch ja. die beiden erzielt. Ne? Also auf die gilt es auf jeden Fall zu achten. Über wen wir noch nicht gesprochen haben, das ist Ron Weasley. Also, nee, Kees van Wonderen, aber auf jeden Fall nicht Harry Potter. Der neue Trainer auf Schalke. Was hat sich unter ihm im Vergleich zu Karel Geritz geändert?
Für uns offensichtlich, für jemand, der vielleicht nicht ganz so intensiv den Verein verfolgt, wie er das bei Fortuna macht, ne, auch durch den Podcast geschuldet und so, eigentlich nicht viel. Ne? Die Aufstellung an sich und auch die Taktik ist eigentlich ähnlich wie schon zu Gerets Zeiten. Was jetzt mannschaftsintern abläuft, wie der Kontakt zu den Spielern ist, ob das besser harmoniert, das kann ich gar nicht beurteilen tatsächlich.
Oder kommt es hier mehr auf die bessere Verbindung mit Ben Manga an? Was ist da der Hintergrund?
Ja gut, er hat ihn ja geholt, also
ja, ja.
Eine gewisse Sympathie wird ja da schon da sein im Vergleich zu dem Trainer, der vorher da war, der halt nicht von Manga geholt wurde. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, vom Typ her ist er gar nicht so viel anders als Geretz. Und wie gesagt, sportlich sehe ich jetzt auch keine großen Unterschiede. Muss man halt abwarten.
Ja. Ob es sich gelohnt haben wird, das zu tun, ne?
Ja. Ob es sich gelohnt haben wird.
Okay, ja, wir hoffen natürlich alle, dass sich das nächste Woche auf jeden Fall nicht lohnt. Dieses Wochenende
haben wir alle.
Alle.
Ich enthalte mich meiner Stimme.
Ja, dieses Wochenende immerhin in Paderborn gewonnen. Das ließ ja durchaus aufhorchen. 4-2 in Paderborn. Also, ich glaube, wir haben noch nie in Paderborn gewonnen. Das ist aber unsere ganz eigene Geschichte. War das jetzt die Wende zum Guten? Läuft es jetzt auf Schalke?
Ich sag jetzt mal jein. Was ich gut finde, ist, dass wir einfach so ein bisschen jetzt unsere Elf gefunden haben. Ne, dann werden immer einmal ein oder zwei Spieler getauscht. Ich glaube, das ist auch ein normales Prozedere. Das ist okay, aber so das Grundgerüst steht jetzt. Und da komme ich wieder auf das Wort, was ich eben nochmal gesagt habe, Geduld. Ne, wir sollten jetzt wirklich die Situation akzeptieren, dass wir jetzt nicht noch wirklich jetzt bis zum Saisonende jetzt in große Abstiegsnöte sind, sondern den einen oder anderen Punkt immer wieder mal holen, auch unerwartet wie gegen den Tabellenführer aus Paderborn, vielleicht auch ein Heimspiel gegen Düsseldorf einfach mal gewinnen, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubekommen und die Spielern, auch den jungen Spielern, die da sind, Zeit zu geben, sich zu entwickeln, um nächstes Jahr wieder nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, etwas ruhige Gewässer zu fahren und so, das muss unser Weg sein.
Okay, aber wenn es verloren geht, brennt natürlich auch gleich wieder der Baum wahrscheinlich.
Ist immer so bei uns,
ja.
Gar keine Frage.
Tja, dann schauen wir mal, was ist denn dein Tipp, was glaubst du?
Ja, ich glaube, es werden, glaube ich, relativ viele Tore fallen. Ne? Hm. Ich glaube, wir sind vorne immer für Tore gut mittlerweile, ihr aber auch. Wir sind hinten immer auch für Tore gut, sehr anfällig.
Wir aber nicht.
Ich glaube, dass eure Stärken offensiv gut zu unseren Schwächen harmonieren.
Ja, war tatsächlich also auch so mein Gedanke. So,
dass, ich denke nicht, dass das Spiel 0-0 ausgehen wird.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ich tippe auf ein 2-2.
Ja, das finde ich, ist kein so schlechter Tipp, weil zum Beispiel eine Mannschaft wie Nürnberg ein sehr ähnliches Profil hatte, mit vor allem vorne gefährlich, hinten aber ein bisschen anfällig. Und da hatten wir dann phasenweise auch echt einen schwachen Tag, aber haben halt auch das 2-2 aus der Nummer mit rausgenommen. Darum sollten wir natürlich auch ein bisschen Probleme in dem Spiel haben. Ich traue es uns trotzdem zu, dank eurer Defensive, dass wir da auch vielleicht dann zumindest mit einem Punkt noch rauskommen können. Ja, wenn wir natürlich so spielen wie heute, dann wird es schwer für euch. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema.
Etwas Gutes bei unseren Heimspielen ist, das habe ich die letzten Spiele so empfunden, im Vergleich zum letzten Jahr, dass wenn es nicht läuft, dann wird es eher ruhig und nicht, es kommt keine negative Stimmung auf, wie das die letzten Jahre der Fall war. Ich habe letztes Jahr oft den Eindruck gehabt, dass viele Mannschaften mit dieser Taktik rangegangen sind. Ne? Wir halten lange das 0-0, das Publikum wird unruhig, die Spieler werden unruhiger. Ne? Dann fingen die ersten Leute an zu pfeifen und es kam so eine negative Stimmung auf. Das ist etwas, was ich dieses Jahr überhaupt nicht mehr beobachte. Also Ernüchterung kommt schon, wenn es nicht läuft, aber es geht eher in Richtung Ruhe im Stadion.
Stille Trauer.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was ich am Anfang erwähnt habe. Das ist einfach ein bisschen diese Demütigkeit und diese Akzeptanz im Fanwesen auch zu sehen. Für mehr reicht es nicht. Ne? Und anders als vielleicht die letzten Jahre war, wo der Kader vielleicht durchaus für mehr hätte reichen können oder sogar müssen.
Dann sind wir alle gespannt, was das nächstes Wochenende so geben wird. Daniel, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel auf Schalke am nächsten Samstag. So, ihr beiden, dann darf ich euch an dieser Stelle schon mal das Tschüss anbieten. Und ich sage, das war's für heute, liebe Leute.
Ja, auch von mir vielen Dank an Daniel. Und wir schauen mal, ob wir nächste Woche den nächsten Stimmungsboykott auf Schalke erzwingen können. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Bis bald.
Viel besser lief es aber auch in der zweiten Halbzeit und über die wollen wir jetzt kurz regeln. Regeln? Reden.
Die Regeln sind die Regels.
Ja, das heißt also, der Kopf stinkt letztendlich vom Fisch.
Andersrum. Der Kopf des Fisches stinkt am Ende der Ente.
Genau.
So war's.